ESP Guitars präsentiert
Gear of the Dark.
Und ey, mir war das so peinlich, dass ich mit dieser scheiß Djembe-Hippie-Trommel gesehen werde, dass ich mir so eine Regenjacke angezogen habe und die mein Gesicht so komplett zugeschnürt hatte, dass es aussieht, als hätte ich so ein großes Arschloch im Gesicht und dass man mein Gesicht einfach nicht sehen konnte, dass ich unerkennbar war, weil mir das einfach zu peinlich war, mit dieser Djembe-Trommel gesehen zu werden. Sagst du noch mal kurz was, Simon?
Jo, was? Was, Simon?
Was denn so?
Was ist denn los, Simon?
Ja, was ist denn schon wieder los, Simon?
Simon. Je öfter man den Namen ausspricht, desto besser wird er nicht. Muss man leider sagen.
Ja gut, das ist mit Hanno und mit ganz vielen Namen nun genau das Gleiche. Also so öfter man seinen eigenen Namen hört, also...
Ja, man kann auch ganz normale Namen zum Beispiel, wo das egal wäre, wie zum Beispiel, ich finde Daniel ist so ein Name, der ist so, jeder Zweite heißt gefühlt Daniel, ne, und würde vielleicht gehen, wenn man den Namen oft ausspricht, ohne direkt eine Krise zu kriegen, aber kommt einfach drauf an, wie man ihn ausspricht, wenn man ihn einfach Daniel ausspricht zum Beispiel.
Daniel,
ja, wenn du das ein paar Mal machst, dann wird's auch ätzend.
Hatten deine Eltern so einen ganz bestimmten Tonfall, wie sie deinen Namen ausgesprochen haben, wo du wusstest, oh, jetzt gibt's Krieg?
Ich glaube, den kennt wohl jeder, ja. Der
da wäre?
Ich erinnere mich jetzt nicht mehr spezifisch dran, aber auf jeden Fall, klar. Aber es ist also so ein...
Simon.
wie heißt mit Simon.
Simon, was heißt das? Ist das auch Hanaano? Ist auch geil. Ist Simon biblischer Name?
Wahrscheinlich, ne? Nicht in meinem Fall. Obwohl ein Teil meiner Eltern aus einem religiösen Haushalt kommt, ist unser Haushalt nicht religiös gewesen. Also gar nicht.
Das mag ja sein, aber trotzdem hat ja so ein Name eine gewisse Herkunft.
Ja, ich glaube, der kommt aus Terminator 1.
Ja, Hanno kommt aus Rambo 1.
Ja,
kennt
genau.
Kennt jeder.
Ja, auf jeden Fall.
Wir haben uns da schon öfters drüber unterhalten. Du bist auch so ein mega Rambo-Fan, oder?
Rambo First Blood, ja.
Ja, also klar, der erste Rambo.
Ja,
so,
alles
die werden
andere,
dann
ja.
Wirklich gradial deutlich schlechter.
Ja, definitiv.
Aber der erste, der First Blood Rambo, ist einer der geilsten Actionfilme aller Zeiten.
Mega. Der ganze Vibe. Ich meine, gut, keine große Überraschung für niemanden. Das Setting ist natürlich auch genau mein Ding, ne? Berge, Wälder irgendwie ist.
Das ist auch mein Ding. Don't get me wrong. Es ist nicht so, dass ich das, also von der Optik gibt es nichts Geiles. Also ich sag mal so, Rambo wäre jetzt in Florida nicht so geil gewesen.
Ja, Rambo 2 war ja dann schon eher so Wüste und da war ich dann schon raus. Ach, ist irgendwas mit Wüste? Ja, okay, naja.
Ja. So alles so Action und Survival und so ist natürlich immer im Wald und Berge tausendmal geiler.
Auf jeden Fall.
Ich muss mich mal kurz vorab eben für meinen Sound, ich habe mir so von Buzzy, Grüße gehen raus, so ein Mikrofon geliehen. Ich weiß nicht, wie das klingt, wir werden es später hören, weil mein eigentliches Travel-Podcast-Mic ist irgendwie abgeraucht und es ist irgendwie kaputt, deswegen habe ich jetzt so eine Behelfslösung. Ich hoffe, es geht einigermaßen und man kann einigermaßen hören, was ich zu sagen habe. Mhm. Naja, wir werden sehen. Du klingst auf jeden Fall frisch wie eh und je. Ich sehe zurück in deinem natürlichen Habitat, in deinem Büro.
Ich habe die Platten weggeräumt nach 100 Jahren.
Richtig krass, mir auch direkt aufgefallen. Habe ich direkt so OCD gekriegt, total durchgedreht. Irgendwas stimmt da nicht, dachte ich mir.
Ja, irgendwas stimmt immer nicht. Weißt ja, wie es ist.
Aber du bist zu Hause. Back from Germany, back in Portland. Wie ist?
Ja, wie ist? Ich fühle mich so zwischen Tür und Angel, weil wir heute schon wieder wegfliegen. Denn Sandy und ich haben 10-jähriges, wie nennt man das? Ist es Silberhochzeit?
Nee, ich glaube, das heißt in manchen Teilen von Deutschland nennt sich das hölzerne Hochzeit, wenn ich mich nicht täusche.
Da habe ich noch nie gehört von.
Ja, das googeln wir doch jetzt mal. Google wird angeschmissen.
Goggle.
Ein Goggle. Warte mal, hölzerne Hochzeit. Hölzerne. Dicke Finger hacken.
Oh, Silberhochzeit ist 25. Hochzeitstag.
Da habe ich auch was Falsches gedacht. Die hölzerne Hochzeit ist 5. Hochzeitstag.
Ah, was ist das?
Warte mal, Hochzeitstag 10 Jahre. Da muss es doch irgendwie Namen für geben. Rosenhochzeit. Ihr feiert also die Rosenhochzeit. So ein Scheiß, ey. Mhm.
Ja,
aber steht mir auch ins Haus, nächstes Jahr auch schon. 10 Jahre, meine Herren, du.
Ja, die Zeit vergeht. Wir feiern das dieses Wochenende quasi, beziehungsweise sind unterwegs und
Disneyland nehme ich an, ne? Disney ja, World, Disneyland, irgendwas Disney, Orlando.
Ja, genau, Disney. Ja, wir fliegen nach Florida, nach Orlando zu Disney World.
Nee, wo geht's denn hin?
Ein bisschen lange Geschichte. Sandy hat eine Kollegin, die ist Deutsche. Die sie zufällig bei sich im Job kennengelernt hat vor ein paar Jahren. Und die verstehen sich sehr gut. Und die sind zusammen auch schon mal nach Kolumbien gereist. Und haben die so geplant, dass wir die mal besuchen gehen. Die leben in Arizona, wo es ausgerechnet 30 Grad knapp sind, wo ich sagen muss, da...
Nice, aber trockene Hitze, damit
trockene
kann man
geht,
gut um.
Ja, trockene geht auf jeden Fall. Das geht auf jeden Fall deutlich besser, das stimmt wohl. Das wurde dann alles so geplant und dann stellte sich raus, ach, das fällt ja auf unseren 10. Hochzeitstag und deswegen haben wir da jetzt so zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen.
Hochzeitstag in Arizona, wie soll es anders sein?
Ja,
im Hause Havemann.
Genau, in Tucson, beziehungsweise außerhalb. Die wohnen in so einem Dome-Haus in der Wüste, ist ziemlich cool.
Ich denke, ihr werdet heftig trippen. Wahrscheinlich Mescalin, das ganze Programm nehme ich an,
ja,
oder?
Ja, alles auf jeden Fall. Ich habe die Taschen richtig sind geil. Gepackt, Alter. Die Koffer sind gepackt, meine ich natürlich.
Auf jeden Fall ein Erster-Hilfe-Drogenbeutel, Alter, für die ganz, ganz großen Würfe. Ich bin total gespannt. Sag mal nächstes Mal auf jeden Fall, wie es gewesen ist. Und apropos nächstes Mal, erstmal natürlich, Alter, fette Sorry aus der Redaktion. Wir wissen, die letzte Folge ist schon 3 Wochen her. Wir haben euch natürlich nicht ohne Grund warten lassen, denn wir waren natürlich wie immer sehr, sehr beschäftigt. Ich bin, als Simon nach Hause zurück in die USA geflogen bin, aufgebrochen nach Deutschland. Hier gab es ja auch schon einige Manta-Shows, ein paar stehen noch an. Danke an alle, die da waren und die wir hoffentlich noch sehen werden. Aber da ist dann natürlich manchmal das nicht ganz so abbildbar, dass man sofort immer im Schedule bleibt. Und man muss sich da natürlich dann auch immer manchmal... Ja, manchmal sind auch einfach, gibt's auch andere Prioritäten, so ist das im Leben, aber wir sind zurück with a bang, also Simon, schön dich zu sehen.
Ja, Dito, und wir haben's auch mal wieder geschafft, irgendwie, du bist ja einen Tag bevor ich rausgeflogen bin oder einen Tag danach bist du rübergeflogen, also das ist auch
nicht irgendwie sowas, ja.
Das ist nicht das erste Mal, dass das so, dass wir echt mit einem Tag Unterschied oder so Länderwechsel machen.
Die Wahrheit ist, das ist natürlich alles von langer Hand geplant und wir kommunizieren privat auch nur noch über unsere Anwälte.
Das ist richtig, ja.
Und jetzt, ich meine, Elephant in the Room hätte ich fast gesagt, aber es ist ja eigentlich Dog in the Room. Erzähl uns was zu deinem neuen Haustier.
Ja, wir haben letzten Dienstag einen Hund adoptiert, eine Hündin, eine Windhündin, kann man das so sagen? Eine Windhundhündin.
Ja, eine Windhündin.
Eine Windhündin, ja.
Eine Windel.
Eine Windel. Eine Windel quasi.
Ja, ich habe schon so Fotos gesehen, ich in meinen schwächsten Momenten check manchmal Instagram aus und ein schönes Tier, wie der Dackel-Club-Chef zu sagen pflegt.
Ja, auf jeden Fall, ein schönes Tier, ja. Bis jetzt alles cool auf jeden Fall, die ist noch recht jung. Und musste wahrscheinlich nie, also das funktioniert so bei Windhunden, kurze Erklärung, die gibt es die adoptierst du quasi aus so Rennsituationen raus und die werden quasi importiert aus Australien oder Irland hier von so einem Verein, den es hier gibt, der halt Windhunde vermittelt und Windhunde werden ja eigentlich fast nur da, wo es noch legal ist, für Hunderennen gezüchtet und
ja, ich erinnere an die erste Simpsons-Staffel. Die haben ja auch ihren Familienhund auch vom Racetrack.
So sieht's aus. Und ihren Familienhut auch, ja.
Den Hut und Hund.
Ja, genau. Von daher, so funktioniert das auch. Hunderennen in den USA. Florida, ne, weißt du, ich glaube, als ich nach Florida gezogen bin, waren Hunderennen in Florida auch noch legal.
Die sind jetzt verboten. Das wäre ja das Allerletzte. Ich hasse das, wenn man mich in meiner Freiheit, in meinem Freedom beschneidet. Ja, das kann ich wie alle Floridianer überhaupt nicht ab.
Also wenn man nicht mindestens Windhunde mit Geschützen ausstatten und gegeneinander Krieg spielen lassen darf, dann bin ich nicht frei in diesem
Alter,
Land.
Alter, so geil. Das erinnert mich an unsere schönste Zeit in L.A., wo wir immer Monster Truck Rennen geguckt haben. Und haben wir da auch nicht Robot Wars geguckt? War das nicht auch, dass es Robot Wars lief? Das ist ja das beste Format, was es jemals irgendwie im Fernsehen gab. Halt einfach so Privatleute bauen Kampfroboter und die werden dann so in die Manege geschickt, um sich so gegenseitig mit
Zersägen.
Zersägen. Ja. Also ist schon geil, oder?
Das
Robot Wars ist
geil,
schon geil.
Ja, ganz so spektakulär ist es beim Hunderennen nicht abgelaufen. Aber ja, jedenfalls, ich weiß nicht, ob es in den USA noch irgendwo legale Hunderennen gibt. Ich glaube fast nicht. Deswegen,
peinlich.
Ganz peinlich, ja. Deswegen werden solche Hunde dann von Vereinen importiert aus den Ländern, wo das noch so ist. Und unsere Hündin ist aus Australien 2 Jahre alt, was heißt, dass sie wahrscheinlich gar nicht rennen musste. Wahrscheinlich war sie war die Performance, die werden wohl in den ersten 18 Monaten ihres Lebens trainiert. Und wenn die Performance nicht vielversprechend ist, kannst du die vielleicht schon vorher raus adoptieren. Keine Ahnung.
Ich verstehe, ein B-Hund sozusagen.
Ja, aber ist ja gut, dann ist er noch nicht so verschlissen, weißt du, ich meine?
Ja, ist natürlich geil. Ist natürlich auch wieder ein rein rassiger Rassehund. Der ist natürlich, die sind dann ja auch gerne mal anfällig für sowas. Ist wahrscheinlich auch ganz gut, dass er nicht so ganz zerkloppt ist.
Ja, das mag sein, ja. Bis jetzt alles cool. Fühlt sich teilweise ein bisschen nach Hundelotterie an, weil sich der Hund so gut aufführt im Moment. Das. Es ändert sich natürlich viel. Es ist ein Hund, der ein bisschen mehr Auslauf braucht. Jetzt nicht wahnsinnig, aber du musst mit dem Hund schon 2-mal am Tag rausgehen, ein bisschen und so.
Hätte ich jetzt auch gedacht bei so einem professionellen Windhund, der sonst so Rennen macht. Also gar keine Überraschung, dass der vielleicht auch ein bisschen spazieren gehen muss.
Ja, ist auf jeden Fall. Also das Klischee, dass die dann total viel rennen müssen, ist allerdings falsch. Also im Grunde genommen pennen die Viecher 20 Stunden am Tag, dann gehst du 2-mal mit denen raus und dann ist die Sache auch erledigt. Aber
was ein Leben.
Auf jeden Fall würde ich auch gern so machen, ja.
Mache ich auch bald so. Bald werde ich Privatier und dann gibt's nur noch das Leben, was wir gerade skizziert haben. Ja, ansonsten back in Portland. Ich habe hier noch eine gute Woche. Morgen geht's nach Bochum und dann nach Manchester. Und dann geht's nach Mannheim und Eindhoven. Und dann spiele ich auch echt, glaube ich, lange, also sehr lange keine Shows mehr und freue mich auch schon drauf, dass dann echt mal so ein paar Monate oder vielleicht sogar noch länger echt mal wieder Ruhe im Karton ist, dass man sich anderen Dingen widmen kann und so weiter und so fort. Also ich freue mich total drauf, nicht viel auf Bühnen zu stehen, nicht viel in Autos zu sitzen, nicht viel in Flugzeugen zu fliegen, sondern einfach zu Hause zu sein, Dinge zu tun, gut zu essen und Hunderennen zu veranstalten. Illegal natürlich.
Natürlich, ja, und Hahnkämpfe.
Ja, das ist eh das Geilste. Mit noch so Rasierklingen an die Füße geklebt, Alter. Das ist das Allerschönste.
Viel zu hart. Ich sag mal so ein bisschen verstehe ich's. Weil ich irgendwie das Gefühl habe, seit ich aus Deutschland hier bin, wirklich eigentlich keinen Moment der Ruhe gehabt zu haben. Deswegen auch jetzt nach dem Arizona-Wochenende, ich bin ja noch nicht mal 2 Wochen hier, so, ne? Ich bin dann auch froh, dass sich erstmal so ein bisschen Ruhe einschleicht. Allerdings, Shows spielen wir jetzt schon irgendwie. Wir haben jetzt ja so ein Festival im Dezember und da hast du auch schon mal gespielt. Wir wurden jetzt fürs Northwest Terror Fest angefragt. Das ist dann im Mai.
Cool.
Ja, und mal schauen, was wir bis dahin machen. Paul hat mir gerade, das ist auch so fies, ne? In dem Moment, in dem wir angefangen haben, unseren Podcast aufzunehmen, schreibt Paul mir eine Nachricht. Oh, ey, Magnus hat einen Mix geschickt, den ersten Mix unserer neuen EP, wovon ich natürlich dementsprechend noch nichts gehört habe. Und jetzt sitze ich hier so ein bisschen auf Kohlen und will den natürlich hören. Deswegen werde ich jetzt jedes Thema, was wir heute ansprechen, übelst schnell abwickeln, damit ich endlich den Mix hören kann.
Magnus, geil, das ist auch so ein harter Name. Habe ich 2 geile Geschichten zu. Einmal an also Magnus Magnusson, der viele Jahre der stärkste Mann der Welt war, den wirst du kennen. Magnus aus unserer Nachbarschaft, der war ein sehr, sehr bekannter Kinderschänder hier.
Oh, großartig.
Bei mir in der Gegend. Also der Name Magnus ist auf jeden Fall ein absoluter Dauerbrenner und wie ich finde, immer ein Hit garant.
Ich hatte einen Magnus in meiner Schule gehabt, der war so ein Riesenbaby. Der Typ war gigantisch groß, hatte einen Lockenkopf, aber ein absolutes Babyface so. Also der sah wirklich, wirklich aus wie ein gigantisches Baby. Und der Magnus, der die EP mixt, das ist Magnus Lindberg heißt der. Der war mir vorher gar nicht bewusst. Ich kenne den Namen nur von so ein paar coolen Mixen, die er gemacht hat. Aber er spielt auch bei Cult of Luna, was ich nicht wusste vorher.
Ah, okay.
Musste ich erst, immerhin Schwede, da geht der Name Magnus wohl durch, würde ich sagen.
Ich finde den Namen auch in keinster Weise schlecht, nur weil er unter Umständen negativ konnotiert war. Ja, so,
von Riesenbabys und Kinderschändern. Also.
Ja, Magnus, ich bin's Magnus, komm raus, Hanno. Ja, nee. Und ja, Magnus ist eigentlich ein geiler Name, auf jeden Fall ein harter Name. Ich mag harte Namen und da zählt Magnus auf jeden Fall zu. Simon, bevor wir uns hier quatschen, wir haben ja natürlich eine geile, dicke Folge heute am Start. Wir haben uns ein schönes Thema überlegt, aber bevor wir da reingrätschen, wollen wir natürlich uns noch um um unsere Trinkgeldkasse kümmern. Ja, oder habe ich da zu viel versprochen?
Nein, hast du nicht. In die Bierkasse unter paypal.me/gearofthedark haben eingezahlt Max Kossack.
Yep. Magnus Kossack.
Magnus Kossack, natürlich. Max Kossack sagt, yep, wir haben uns auf dem Guitar Summit gesehen. Ich war der, der dir sagte, dass euer Podcast voll geil ist. War eine super nette Unterhaltung über Politik und Politiker, die alle einen an der Klatsche haben. Umzüge nach Berlin und Leipzig. Wenn du dich nicht erinnerst, bin ich natürlich sehr sauer, sagt er, und verletzt. Natürlich spende ich auch mehr als letztes Mal. Muss für den Flug reichen. Ansonsten muss gelaufen werden. Wir sehen uns. Ja, ich erinnere mich natürlich an Max Kossack und an die Unterhaltung. War eine längere Unterhaltung am Harpers-Stand. Netter Typ, Grüße gehen raus. Heiner Jebing sagt, gucke gerade die Doku Aal in Gefahr vom NDR auf YouTube und musste komischerweise an euch denken. Ein paar Mark für eine Reise nach Portland, ein Amp oder ein paar Bier. Grüße an Kai und MSW.
Nice, ja,
zurück.
Danke.
Grüße zurück. Dennis Prott, Ticketspende für Hanno. Habt mir und meinem Hund die 4 Stunden Autofahrt erleichtert mit eurem Wahnsinn. In diesem Sinne weitermachen, Küsschen aufs Nüsschen. Boah, ich muss rülpsen.
Wird gemacht.
Max Sehr gut. Sonnauer, ich hoffe, der wird rauseditiert. Max Sonnauer. Hallo ihr zwei. Vielen Dank für die jahrelange großartige Unterhaltung. Ich habe mir vor kurzem eine Squier Telecaster zugelegt, die ich jetzt modifiziere. Ursprünglich dachte ich an eine Fender US, aber Simons positives Feedback zu seiner Jazzmaster hat mich überzeugt, es ebenfalls mit einer Squier zu versuchen. Bisher bin ich sehr zufrieden. Ed Hanno, da du Bill Lawrence Pickups so oft erwähnt hast, welche Modelle passen deiner Meinung nach am besten zu einer Tele? In Klammern, jemand mit dem Namen des Erfinders von Scrubs kann keine schlechten Pickups bauen. Als kleines Dankeschön für eure Mühen gibt es eine Kiste Oettinger natürlich ohne Pfand. Viele Grüße, Max.
Max, danke erstmal, danke für deinen Input, danke für deine Spende. Ja, das ist das Problem. Ich habe bis auf eine Ausnahme, alle meine Bill Lawrence Pickups sind alles immer die gleichen, die XL500 oder auch mal ein L500. Und die habe ich natürlich immer in so Humbucker-lastigen Bratgitarren. Deswegen kann ich dir dazu gar nicht so richtig viel sagen. Ich weiß aber, dass es auch für Tele-Pickups unglaublich viele geile Aftermarkt-Sachen gibt. Und da würde ich tatsächlich mal in Deutschland gucken, weil es gibt in Deutschland extrem... Check mal David Barfuß aus. Der macht richtig, richtig geile Pickups, Replacement-Pickups. Von dem habe ich zum Beispiel einen P90er am Hals in meiner Lieblingstele, die zum Beispiel halt auch ein Bill Lawrence Humbucker an der Brücke hat. Ja, mach das mal. Also wenn du wirklich geile Tele-Sounds willst, der kann dich auf jeden Fall bestens bedienen.
P90er am Hals klingt ein bisschen wie so ein Tumor, oder?
Ja, wir haben hier leider beim X32, wir haben hier eine Verlängerung der ATK-Wese, P90 am Hals.
Ja, fatales Urteil, ja. Weiter geht's.
Klingt aber fantastisch. Mhm. Also es gibt nichts Schöneres als ein P90er am Hals für warme Clean Sounds. Eieiei.
Ja, sehr schön. Werner Focke. Moin
auch
zusammen.
Werner. Da bist du wieder.
Moin zusammen. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob ihr da nicht eh schon mal drüber gesprochen habt, aber was wäre euer Favorit als Zuschauer? Sommerliches Open Air oder die Clubshow im Herbst, Winter? Liebe Grüße aus Solingen, Werner. Ja, also Sommer kannst du schon mal komplett haken, deswegen sage ich jetzt Clubshow im Herbst.
100 pro, ich bin auch kein riesiger Outdoor-Festival-Fan. Also ganz klar Clubshow im Herbst. Haben wir jetzt natürlich als Manta auch diverse Male schon regiert.
Oi, oi, oi. So Fabian Sauer. Moin. 1,61 für ein billig Gierbier. Mich würde eure Meinung zur Warlock mit dem nutzlosen Eierhalter-Headstock mal interessieren. Würde euch dazu gerne mehr schreiben und ein wenig Hass da lassen, aber so viel kann ich hier nicht schreiben. Nachtrag mit einer zweiten Spende. Kurzer Nachtrag zur letzten Spende. Das mit dem Hass war natürlich auf die Eierhalter BC Rich Speedloader bezogen, in Kombo mit Floyd Rose. Nichts als Liebe für euch und euer Giergenörde. Filtert euch mit der Spende ein schönes Aldi-Bier durch die Klabusterbeeren. Beste Grüße. Kennst du das Speedloader? Das ist dieser Headstock ohne Tuning-Mechaniken. Mhm. Der ist so, ja, musst du mal, google mal BC Rich Speedloader.
BC Rich Speedloader.
Gibt's, glaube ich, tatsächlich nur an diesem Warlock-Headstock.
Sehe ich hier. Ja, okay. Das ist natürlich absolut abartig.
Ja, ne?
Ja, also, natürlich. Also, da gibt es ja gar keine zwei Meinungen. Fand der das jetzt geil oder ultra scheiße?
Ultra scheiße, sagt er.
Ja, hast alles richtig gesagt. Du bist hier gerne wieder gesehen und gehört.
Es sieht wirklich absurd aus. Der kann, weil das ist dann, weißt du, was ich hier eigentlich sehe? Das sieht ja aus wie eine Headless-Gitarre mit Headstock, der einfach nur so dran gebaut wurde, weil eine Gitarre einen Headstock haben muss.
Ja, das geht, also es ist wirklich, wirklich, wirklich fürchterlich.
Ja. Okay, sind wir uns alle.
Nächstes
uns
Thema, alle, bitte. Ja, direkt
alle
weg.
Einig. Andreas Müller, sehr bodenständiger Name.
Ja, Andreas Müller, alles klar, Sie sind gefeuert.
Andreas Müller, Sie sind eingestellt.
Ja, Andreas Müller, uns ist zu hören gekommen.
Ja, ganz genau. Andreas Müller, Sie sind in der 30er-Zone mit 45 geblitzt worden.
Andreas Müller, wir wollen uns bedanken für 30 treue Jahre bei uns im Möbelhaus. Hier ist eine goldene Uhr.
Andreas Müller, willkommen in Fitnessstudio.
Ja. Andreas okay. Müller.
Ja, Andreas Müller sagt.
Andi alles, Müller, toller Typ.
Ja, alles Gute wünsche ich meinem treuen Freund Jochen zum Geburtstag.
Schön, Jochen Pochen.
Ja, er hat mir damals euren Kokolores hier glücklicherweise empfohlen. Völlig zu Recht. Rein. Weiter so, ihr Spastis. Andi.
Für Beschimpfungen, Alter. Guck mal, ich bin so ein Typ, Beschimpfungen müssen für mich nicht mal gut und nicht mal kreativ sein, sondern die müssen mich halt immer so auf den kalten Fuß erwischen. Dann finde ich die mega, ihr Spastis, Alter. Also, wenn so ein Spasti an der richtigen Stelle kommt, das ist halt so ein geiles Wort, Alter.
Das ist halt so richtig 90er Jahre Schulhof. Jemandem, den du ein Sandwich aus der Hand haust. Was willst du, Spasti?
Ja, genau. Das kannst du jetzt aus dem Dreck fressen, du Spasti. Das klingt so fies, aber ey, was will man machen, ne? So
ja, kannst du nichts machen.
Nichts für Spastis hier. Ja.
Andreas Müller. Ja,
danke
so.
Für deine Spende, Andi.
Ja, Julian Gruber.
Du Spasti, ey.
Richtig nice. Gut. Julian Gruber, Andreas Müller hatten wir ja gerade, den Spasti, ey. Moin, die Episode über die Albumbudgets war total interessant. Vielen Dank dafür. Ich habe dazu eine Frage. War es auch eine Option, persönlich Geld in die Albumproduktion zu investieren oder sollte es aus Gründen immer durch den Vorschuss gedeckt sein? Fragezeichen LG Julian. Ja, ich habe alles schon gemacht, würde ich sagen. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, was in welcher Situation man sich gerade befindet. Ich habe kein Problem damit, auch selbst zu investieren, wenn ich weiß, dass ich am Ende niemandem was schulde und mir das Material selbst gehört, dann gibt es ja sowieso keinen richtigen Vorschuss, außer man macht den mit sich selbst aus dem Budget, was man vielleicht vorher als Band oder so erwirtschaftet hat. So machen wir es gerade. Wir haben noch Geld auf dem Bandkonto und haben uns überlegt, dieses Mal mal bisschen mehr für einen Mix auszugeben, aber alles andere wieder mal mehr oder weniger selbst gemacht. Ja, keine Ahnung. Wer Bock also, hat, wie er Bock hat, sage ich mal.
Also ich finde, es macht total Sinn. Also gerade wenn du naja, also ne, wenn du zum Beispiel eine coole Band hast und du glaubst an deine Band und du machst eine Platte, dann weißt du ja noch gar nicht, ob du einen Deal bekommst, ne? Und dann ist es ja meistens zumindest beim Erstling immer so, dass das irgendwie mit eigener Kohle finanziert wird, das ganze Ding. Und das ist auch oft richtig so, weil Wie soll ich das sagen? Also ich erwarte von einer geilen neuen Band, dass die auch immer so ein bisschen Belief in sich selber zeigen. Und da muss man nicht mal viel Geld für ausgeben. Aber wenn du das mit einer 3-, 4-, 5-köpfigen Band nicht zustande kriegst, dass da jeder ein paar 100 Euro in den Topf schmeißt, um eine geile Platte aufzunehmen, dann muss man sich schon realistischerweise die Frage stellen, wie wichtig ist euch die ganze Nummer? Und also das ist eine Sicht der Dinge. Und die andere ist, also bei Manta machen wir das bis heute so, dass wir natürlich vertraglich einen gewissen Vorschuss zugesichert kriegen. Wir nehmen und rufen diesen Vorschuss aber immer erst ab, wenn die Platte komplett fertig produziert ist. Denn das gibt uns die Möglichkeit, also nicht, dass ich jetzt bei Metal Blade da große Sorgen gehabt hätte, aber grundsätzlich, als wir angefangen haben, mit großen Firmen zu arbeiten, haben wir immer gesagt, ey, wir finanzieren das immer selber vor, damit da bloß niemand auf die Idee kommt, ins Studio zu kommen oder sagt, oder schickt mal bitte Demos und dann denn das Gefühl hat, er könnte da mitreden bei der ganzen Nummer. Und dann hat man natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, so ja, wir haben jetzt eine Platte gemacht, die ist nicht so geworden, wie wir sie gut finden und die stampfen wir ein und fangen von vorne an. Es ist zwar schade, dass um dein eigenes Geld, aber du kannst natürlich auch sicher gehen, dass das Label dann nicht irgendwas rausbringt, was du eigentlich nicht geil findest. Also trotz dessen, dass wir Vorschüsse bekommen, finanzieren wir selber immer vor, um einfach unabhängiger zu sein.
Jetzt weißt du Bescheid, Julian. Grüße.
Julian.
Der nächste Julian heißt Julian Schmauch.
Noch einer.
Liebe Hate-Terosexuals, ganz viel Liebe für die Gitarrenhass-Folge. Wie ist das denn beim Gitarrensound? Gibt es Pedale, deren Distortion oder Clean-Sound ihr genauso leidenschaftlich verachtet wie auf links gedrehte Flying Vs? Bis gleich zur Halloween-Show in Leipzig, Hanno. Julian.
Julian, schön, dass du da warst. Vielleicht warst du der Typ, es gab einen, der verkleidet war. Grüße gehen raus. Da hat,
als umgedrehte Wie, hoffentlich.
Ja, hoffentlich. Dein Gesicht sieht aus wie eine umgedrehte Wie, ey. was war die Frage? Ach so, also nee, das haben wir aber auch schon, ich glaube, Simon und ich haben das beide schon immer gleich beantwortet. Also zumindest in meinem Buch gibt es eigentlich keine schlechten Verzerrungen. Es gibt für mich auch eigentlich keine schlechten Mikrofone, sondern es gibt halt einfach nur falsche Anwendungen. Wie von wegen, es gibt kein schlechtes Wetter, nur falsche Kleidung. Ich konnte bisher aus jedem Verzerrerpedal irgendwie, und sei es nur so ein 2-Sekunden-Ding, irgendwas rausholen, was mir gefällt, wenn es an der richtigen Stelle war. Weil das ist ja aber auch anders, da ein Scheißpedal, was in Anführungsstrichen scheiße klingt, das kann ja schon auch deine Kreativität fördern, das kann ja irgendwie zumindest noch besonders klingen. Wenn aber eine Gitarre richtig scheiße aussieht, dann, es gibt da ja keinen doppelten Boden und keine Zweideutigkeit, die sieht dann halt einfach scheiße aus und ich pack mir die dann auch nicht aus Witz um den Hals oder so. Dementsprechend kann ich das bei Verzerrerpedalen eigentlich nicht sagen. Ich habe so dermaßen viele Zerrer und ich finde irgendwas an den allen immer gut. Aber es gibt natürlich Verzerrerpedale, die so ein bisschen Vanilla sind, wie man sagt. Also will damit sagen, die jetzt so ein bisschen, also nothing to write home about, um noch mehr ins Phrasenschwein zu schmeißen. Du weißt doch, was ich meine, Simon. Es gibt halt einfach Zerrer. Für mich ein Paradebeispiel ist der klassische Mesa Boogie Rectifier Zerr-Sound. Ich werde wahrscheinlich niemals was mit diesem Sound anfangen können und auch niemals produzieren werden. Das heißt nicht, dass alles, was mit dem gemacht wird, schlecht ist, aber einfach überhaupt nicht mein Ding. So, das fällt mir dazu ein Beispiel ein. Und gäbe es diesen Sound in einem Pedal, den es wahrscheinlich gibt, wäre es wahrscheinlich das letzte Pedal, was ich mir kaufen würde.
Ja, ich bin da relativ ähnlich gepolt, was das angeht. Ich habe keine, es ist mir noch nie passiert, dass ich irgendwie ein Pedal angemacht habe, wo ich dachte so, boah, das klingt ja wirklich endscheiße. Ich sag
und
mal so,
wenn im Positiven?
Ja, also dann, wie du schon sagtest, ne, es gibt dann Momente, manchmal ist es ja auch so, keine Ahnung, wenn du zum Beispiel mal einen Lo-Fi-Part oder so aufnehmen wollen würdest, ja, irgendwie, das ist ja manchmal so, dass Pedale, sagen wir mal, so ein bisschen sehr dünne klingen oder so, dann kannst du damit ja noch immer irgendwie vielleicht einen coolen Effekt machen oder so, weißt du, also ich sag mal, ja, sicherlich gibt es Pedale, die nicht dazu geeignet sind, um deinen Hauptrhythmus-Gitarren-Sound zu machen, ja, da brauchen wir uns nichts vormachen, aber, aber ja, grundsätzlich, es gibt keinen Sound, den ich hasse oder mit dem man nicht irgendwas anfangen könnte.
Schlecht ist immer, wenn sie keinen Charakter haben. Das ist immer ein Problem. Also es kann richtig scheiße sein, richtig Lo-Fi, richtig übertrieben oder, alles cool. Aber wenn so Pedale gar keinen Charakter haben, das ist manchmal so ein bisschen schwer, finde ich.
Mhm. Ja, Na gut, sind wir uns ja einig. So, Alex Kühn, letzte Zuwendung. Moin, 6Eus66 an den WDR für die schöne Nahaufnahme vom ominösen Paddleboard auf Hannos 90er Rack. Der Sound im Conner Island war richtig geil, aber wann kommt endlich der lang versprochene Rick Rundown? Macht weiter so und hört vielleicht auch mal Totenmond statt nur Walborg. Nö, machen wir nicht. Neue Walborg 7-Inch Single kam gestern raus, Freitag. Heute kam heute raus. Also heute wird nur Walborg gehört, du Lappen. So, hätten wir es auch geklärt.
Ich werde in letzter Zeit, werde ich sehr oft ermahnt, dass ich Totenmond hören soll. Bist du mit der Band vertraut?
Vage. Ui. Ja, vage vertraut, lange nicht gehört, immer mal so für 3 Minuten reingehört. Ich bin nicht wahnsinnig vertraut mit der Band. Ich mach's nochmal. Ich hol's nochmal nach. Noch mal.
Genau, machen wir einfach. Feedback geben. Grundsätzlich, danke erstmal natürlich für dein Lob. War alles ein bisschen chaotisch in Leipzig, trotzdem alles gut geworden. Und ja, in Köln war tatsächlich der WDR Rockpalast vor Ort und hat uns interviewt und so. War auf jeden Fall angenehme Gäste, war funny.
Habe ich schon gesehen, tatsächlich, ja.
Hast du schon gesehen, da siehst du. Und die waren natürlich auch so mäßig, ja, jetzt lüfte mal hier deine Soundgeheimnisse und so. Und das ist auch gar nicht, dass ich mich da komplett gegen wehre. Aber so zwischen Tür und Angel ist das ein bisschen schwierig. Das muss schon in einem Format sein, was der Sache auch gerecht wird. Aber ich kann nochmal sagen, ich weiß, es ist nicht das sexieste auf der Welt. Aber ich bin ja mittlerweile digital unterwegs, wenn es auch noch große Boxen gibt, wenn auch nicht mehr so viele und so. Und so far, soundmäßig hat sich keiner beschwert, das schon mal gar nicht. Und es ist für mich einfach so geil auf der Bühne, dieses Plug-and-Play-mäßige. Ich muss es wirklich nochmal sagen, dementsprechend. Ich werde jetzt die erste Fly-In-Show machen, übermorgen mit dem neuen Rick so und werde mal berichten, wie das funktioniert. Ich habe mir ja, habe ich dir erzählt, Simon, ich habe mir ja so ein Waffenkoffer aus den USA mitgebracht, so für so Langwaffen, wo ich komplett den Schaum jetzt passend zum Paddleboard und zur MIDI-Leiste und zu meinem Sampler und so rausgeschnitten habe und ich hoffe, dass alles gut und sicher ankommt und das wäre natürlich total schön, weil dann könnte ich wirklich mit diesem ganzen langen, also mit diesem Waffenkoffer, der eigentlich aussieht wie ein bisschen längerer Gitarrenkoffer und meinem Double Anki Case einfach überall auf der Welt hinfliegen und habe jeden Abend denselben Sound. Das wäre natürlich geil. Ich werde berichten.
Berichte, ja, Berichte. So, das war's tatsächlich mit den Zuwendungen aus der Bierkasse. Wenn ihr uns auch Geld in den Schlund werfen wollt, dann könnt ihr das tun unter paypal.me/gearofthedark. Das ist paypal.me/gearofthedark.
Gear of the Dark. Dark. Ja, Simon, ich hab dir ein Thema vorgeschlagen, denn ja. Wir werden oft, also wir kriegen ja immer Nachrichten von euch, da freuen wir uns auch total drüber, hört bloß nie auf uns zu schreiben, das ist immer geil und ihr macht Themenvorschläge und so. Und ich kann mich erinnern, ein Themenvorschlag, der lag jetzt so ein bisschen länger schon in der Schublade und der ist eigentlich auch so, und ich habe auch einfach nochmal bin unsere ganzen Folgen durchgegangen, weil bei 130 Folgen oder was weiß ich, wie viele da sind, wollen wir ja natürlich aber uns nicht immer wiederholen, können aber nicht ganz versprechen, dass man vielleicht hier und da schon mal irgendwas erwähnt hat, aber ich glaube, zu hoffen, dass wir das Thema noch nicht hatten. Und zwar haben wir uns überlegt, dass wir mal darüber sprechen wollen, wie eigentlich Bands entstehen, wie sich Leute zusammenfinden, um Bands zu gründen und auch die Herausforderungen und Schwierigkeiten, die das ganze Unterfangen mit sich bringt. Deswegen heute Alone in the Dark um die Gründung einer Band.
Ja. Da habe ich gar nichts zuzufügen.
Ja, hoffentlich ein bisschen was jetzt.
Ja, nee wirklich gar nichts.
Nicht mal angefangen mit dem Thema.
Nee, ich habe tatsächlich gar nichts hinzuzufügen. Das Thema ist damit abgehakt für mich.
Ja, danke für eine richtig geile Themenfolge, Simon. Bis zum nächsten Mal.
Wir sehen uns ja.
Wie hast du deine erste Band zusammengekriegt? Kurz nochmal, wir reden ja immer gerne über unsere ersten Bands. Wie hieß deine allererste Band nochmal? War das Acid Breath?
Das war meine erste eigene Band, aber meine erste Band-Erfahrung mit so einem Fuß
das
in der
so
Tür.
Sexy, ey. Mhm, meine erste Band-Erfahrung.
Meine erste Band-Erfahrung war, dass ich bei einem Konzert Bass für die Blazing Angels gespielt habe.
Acid Breath, Blazing Angels, richtig geil. Aber reden wir vielleicht mal über deine erste richtige Band mit Acid
Ergibt
Breath.
Ergibt auch mehr Sinn, ja. Allerdings hat das eine natürlich, es ist relativ untrennbar mit dem anderen zu tun, denn es fing alles an mit meinem hier schon oft zitierten Schulkumpel Merlin, mit dem ganz herkömmlichen Namen, den niemand speziell
Magnus
findet.
Merlin.
Magnus Merlin. Das wäre ein heftiger Doppelname, Alter. Ja, also Magnus Merlin und ich haben uns in der Schule kennengelernt und der war zu der Zeit schon bei den Blazing Angels und hat da Gitarre gespielt. Und,
klingt auch ein bisschen wie ein Motorradclub.
Ja, na, definitiv klingt es wie ein Motorradclub, ja. Und da hat er dann, da bin ich dann zu den Proben ab und an mal vorbeigekommen und hab die Leute quasi kennengelernt und dann hat sich so über kurz oder lang halt ergeben, dass ich irgendwie, weil ich auch Gitarre gespielt habe und auch Bass, ich hatte einen eigenen Bass auch zu der Zeit, dass ich da mal mit denen mitgezockt habe. Das Ding ist, Blazing Angels muckemäßig war weder meins noch so richtig Merlins und Merlin und ich, die wir ja zusammen viel rumgehangen haben, haben über unsere musikalischen Vorlieben gelabert und dann meinte er so, ja, er könnte eigentlich auch Vocals machen. Und so kam dann die Idee zu Acid Breath. Und den habe ich Merlin, wir haben quasi die Blazing Angels gesprengt mit dieser Aktion, ne? Also die gab's dann noch ohne Merlin an der zweiten Gitarre. Auch Mario, mein sehr guter Freund, Grüße gehen raus, hat damals bei den Blazing Angels Schlagzeug gespielt. Auch der hat großes, wie soll ich sagen, Extrem-Metal-Potenzial gehabt. Der hat sich, weiß ich noch, damals dann sein erstes Double-Bass-Pedal gekauft. Und das war nämlich auch so ein Ding, ey, Hanno, ich weiß, du warst ja vielleicht nicht ganz so Metal-affin wie wir.
So gar nicht, null.
Ne? Aber das Ding ist ohne Scheiß, das erste Double-Bass-Pedal, das war so ein Paradigmenwechsel im Proberaum, Alter. Ich kann das gar nicht genug betonen, wie krass das war, als wir dann endlich die Acid Breath gegründet haben und Mario sich ein Double Bass Pedal gekauft hat. Der war ein sehr guter Drummer, dem haben wir das zugetraut, dass der das auch kann und wir brauchten natürlich unser Metal Band auch Double Bass so und dann hat er sich dieses Pedal gekauft und sich das auch relativ schnell raufgeschafft. Und so, glaube ich, haben auch die Proben die ersten angefangen. Ohne Bass. Das waren ich an der Gitarre, Merlin hat dann Vocals gemacht, der hatte so eine Schreistimme halt und Mario hat Double Bass gespielt. Und
wie hat man den Rest zusammengekriegt?
Wir haben dann später nur noch einen Bassisten gehabt und das war dann jemand aus Spandau, auch aus unserem Freundeskreis, der hat viele lokal so Konzerte veranstaltet, war ein bisschen älter als wir alle, Arno schieß der. Und der war so eine Rampensau auf der Bühne, dem war aber alles total egal, was die Qualität seines Bassspiels anging. Und es war langfristig nicht so geil, haben wir festgestellt.
Nicht tragbar.
Und vor allem habe ich ihm meinen Bass geliehen, den er behandelt hat wie Scheiße. Und den hat er dann auch irgendwann rauskaufen müssen, weil das wirklich war so ein tiptop cooler Fünfseiter-Bass von Ibanez, den ich mir abgespart habe, mühselig. Und nach einem Konzert mit Arno sah das Ding aus, als wäre es durch einen Atomkrieg gegangen. So. Ja, und von daher musste er mir den dann irgendwann abkaufen. Und ja, im Grunde genommen habe ich den Blazing Angels dazwischen gefunkt und Mario, Merlin und ich waren uns musikalisch einiger, als die beiden sich mit Blazing Angels waren, die eher so eine Hard-Rock-Metal-Band waren, würde ich jetzt mal bezeichnen.
Der Name klingt auch so ein bisschen Stadtfest, Bratwurst, Boogie-Woogie-Rock.
Ja, ja, also es war, die wollten schon hart und edgy sein, so, aber es
sind
war.
Sind sie bestimmt trotzdem, auch gewesen, auf ihre
ja,
Art.
Ja, auf ihre, ja, ja, da, und zwar, dafür muss man schon ein bisschen verrückt sein.
Ja. Faustdick hinter den Ohren hatten sie es, kernige Typen.
Genau, aber so ist es. Wir haben uns einfach, würde ich sagen, durch gemeinsames Abhängen, und weil ich schon gemerkt habe, ich habe auch Bock auf so Bandzeug, haben wir uns einfach. Da haben sich einfach so drei gefunden, die Bock aufs Gleiche hatten und war natürlich jetzt für die Blazing Angels dann nicht so geil, weil ich weiß nicht mehr, ob die beiden, also Mario und Merlin, noch eine Zeit lang bei den Blazing Angels gespielt haben. Ich glaube fast nicht. Ich glaube, wir haben angefangen zu proben und es war ganz schnell klar so, okay, wir sind hier viel mehr auf einer Wellenlänge und haben auch viel mehr Bock auf die gleiche Mucke als auf das, was die Blazing Angels so machen wollten.
Wie alt warst du? 17, 18?
Ja, genau in dem Dreh, ja.
Oh, crazy. Ja, siehst du, du warst schon ein bisschen älter als ich. Da hat man vielleicht auch einfach ein weiteres Netz, also schon ein größeres Netzwerk an Leuten gehabt, in denen man irgendwie fischen kann. Weil als ich angefangen habe, Musik zu machen, da war die eins, also ich wollte immer Musik machen, weil ich halt riesiger Punk-Fan war, aber der Einzige, den ich überhaupt kannte, der überhaupt ein Instrument spielte, war Buzzy. Habe ich hier schon erwähnt, mein Kumpel Buzzy, Grüße gehen raus. Und der hatte halt so eine Lochgitarre, der hat schon richtig lange so Akustikgitarre, so richtig so von den Eltern mäßig so, ey, du musst da zweimal Woche zum Gitarrenunterricht, so, ne, das ganze klassische Programm, so Lochgitarre halt. Und dann haben wir halt angefangen irgendwie Metal zu hören, aber auch vor allen Dingen viel Punk, und dann war dann natürlich klar, es muss eine E-Gitarre her. Und ich glaube, dann ist seine Oma verstorben oder so, und die hat ihn so ein bisschen Geld vererbt, irgendwie ein Taui oder so, und da gab's dann halt richtig geile...
Richtig Kohle, Alter. Richtig, ja, Kohle gewesen,
gab's,
ne, als
gab's
Kind.
Gab's eine Washington Redskins Jacke, es gab für 250 Mark BK British Knights Hightop Schuhe, und für den Rest gab's eine schwarz-weiße Squire mit einem Crate-Verstärker. Und wir waren natürlich im siebten Himmel, ne? Auf einmal, Alter, ging alles, und da haben wir auch immer schon unsere erste besagte Band, die Metal Cops, gegründet. Und dann, worauf ich aber eigentlich hinaus will, es gab so, wir kannten nicht mal andere, als wir so, das war, muss so sechste, siebte gewesen sein, die überhaupt in irgendeiner Art und Weise Musik machen oder überhaupt eine Gitarre haben oder selbst eine Lochgitarre, irgendwas, so, ne? Und ich wollte eigentlich immer Schlagzeuger sein, das war immer mein Traum. Und hatte mir dann so von einer Freundin von meiner Schwester, die hatte so ein altes Kinderschlagzeug, da war aber nur noch so zwei Mini-Toms und eine Snare von übrig. Und da hatte mein Vater mir dann so Halter für zusammengeschweißt, und da haben wir dann die Dreckpistols gegründet, unsere erste Band. War aber auch so ganz klar Mittel zum Zweck, wir haben einfach keine anderen Leute. Also wir selbst, also wir können keine richtige Band mit mehreren Bandmitgliedern gründen, weil wir halt nur, also wir hatten auch nicht so mega viele andere Freunde und schon gar keine, die auch irgendwie auf Punk oder Metal oder so standen, sondern die hatten dann halt eher so Hobbys wie so Fußball spielen oder obwohl Basi auch Fußball gespielt hat, aber eben andere Sachen. Mhm. Und dementsprechend merkte man, kann ich dir schon sagen, dass der Unterschied, wenn du so 12, 13 bist oder 17, 18, natürlich riesig ist, weil du als Teenager natürlich einen weiteren Bekanntenkreis hast, wo man dann eventuell auch Leute fischen kann für seine Vorhaben. Das ging bei uns überhaupt nicht. Und dann etwas später kam dann aber noch ein dritter Schulfreund von uns dazu. Der hat dann mitgekriegt, wir haben eine Band, und ja, der hatte dann das ganz große Glück, dass sein Vater schon total aktiver Musiker war in so einer Coverband in Bremen, und der Schlagzeuger aus der besagten Band hat aufgehört und hat dann meinem Kumpel das Schlagzeug so vermacht irgendwie oder verkauft. Und das war halt so ein richtig geiles, fettes, großes 80er Jahre Ludwig Schlagzeug, und ich hatte halt nur diese eine Snare ohne Kickdrum mit so zwei Mini-Trommeln und so Becken, die ich mir so aus so alten Kekspackungen zusammengeschnitten hatte. Und da war ziemlich klar, wer der neue Schlagzeuger in der Band ist. Und da war so ganz klar die Ansage, ja, okay, also die typische Story des Bassisten. So, ja, wenn du irgendwie hier noch mitmachen willst, musst du dir jetzt einen Bass kaufen. Dann bist du halt Bassist. Und dann wurde ich Bassist und Sänger.
Ja, und, naja, aber warum nicht?
Ja, genau. Und es gab, Alter, das war auch echt eine andere Zeit, ne? Vielleicht war der Berlin wie so oft auch immer cooler. Oder eben, weil ihr schon ein bisschen älter war. Aber es gab auf meiner ganzen Schule nicht eine andere Band. Und das waren so 1000 Kids oder so. Das ist echt, das war so dermaßen nicht angesagt zu der Zeit. Und dann später gab es eine andere Band von meinem Kumpel Nösen. Der hatte eine Band, die hieß Rorik. Die waren auch obergeil und die waren viel, viel besser als wir. Und auf die war ich immer auch mega neidisch. Da waren wir dann aber auch eher so schon so 16, 15, 16, 17 oder so. Aber am Anfang war nur so, ey, du hast zwei Freunde. Wir müssen das irgendwie mit Bordmitteln stemmen jetzt hier. Und dann machen wir halt eine Band.
Ja, wo du das gerade erwähnt, also erstmal die Gemeinsamkeit ist ja klar, es hat sich aus Schulfreunden trotzdem rekrutiert, ist ja bei mir nicht anders gewesen, Merlin war mein Schulfreund so, ne, und aber er war ja schon offensichtlich in dem Alter schon irgendwie so mit anderen Muckern verbunden, ich glaube auch so über so Jugendzentren lief das, weil ich weiß noch, der erste Proberaum, in dem wir so ein bisschen rumgemacht haben, auch noch bevor es Blazing Angels gab, also ich muss vielleicht so ein bisschen zurückrollen, ich habe nämlich in der Oberschule kurzfristig Schlagzeug AG gemacht.
Geil, und, AG.
Ja, genau, Schlagzeug AG, und da war es dann so, dass ich mit Merlin dann auch, dass die ersten Gehversuche tatsächlich waren, in einem Jugendzentrum haben wir einen Proberaum, und dann war Merlin da mit dabei, und dann haben wir versucht, so eine Band zu gründen, wo ich Schlagzeug gespielt habe. Aber Merlin hat dann meines Wissens nach schon bei den Blazing Angels gespielt, und das war dann auch Ich weiß noch, die habe ich dann auch live gesehen in diesem gleichen Jugendzentrum. Aber das ist schon geil irgendwie. Weil Spandau ist ja auch Randbezirk so, ne? Und da gab es aber trotzdem tatsächlich eine große Ansammlung von jungen Leuten, die Mucke gemacht haben. Und einen Haufen so Punkbands natürlich. Gab es Kontrast zum Beispiel, die sich selbst als die schlechteste Band Europas bezeichnet haben.
Geil, dass sie nicht gesagt haben, der Welt.
Nee, Europas, das war ganz klar.
Eine ganz klar europäisch denkende Band. Also es richtig, war ja auch die Zeit, ne? Der Euro kam und so.
Ja, so langsam.
Natürlich europäisch motiviert.
Ja. Und es gab tatsächlich schon auch ein Netzwerk so. Und
ja, und dieses besagte Netzwerk gab es bei mir halt überhaupt gar nicht. Es war so, ey, hätte ich Buzzy nicht gehabt, dann wäre meine nächstbeste Chance, eine Band mit meiner Mutter zu gründen. So, ne? Also es gab's wirklich überhaupt nicht, aber eine Sache fällt mir gerade ein, die wirklich richtig, richtig gut ist. Als ich gehört habe, Schlagzeug AG, das wurde bei uns in der Projektwoche auch mal angeboten. Und dann dachte ich mir, Alter, du wolltest eh immer Drummer sein. Deine Eltern kaufen dir kein Schlagzeug, weil zu laut und dies und das. Ey, und dann ich und Buzzy, beide, Alter, wir müssen Projektwoche, du weißt noch, was Projektwoche ist in der Schule, ne? Wo so eine Woche dann so Sachen einfach gemacht werden, anstatt normalem Unterricht.
Ja, ich erinnere mich dunkel daran, genau. Ja.
Und wir so, Alter, Schlagzeug, okay, und es stellte sich, wir rennen da rein, schreiben uns da rein, damit wir auf jeden Fall mit in diese Schlagzeug AG kommen, und dann geht das los, Alter, und dann kommen wir rein in diesen bepissten Klassenraum, und dann sitzt da so eine Öko-Ola, ja, und da sind halt einfach nur mal 25 verkackte Djembe-Trommeln, Alter, so Bongos und so eine Scheiße, weißt du, halt kein richtiges Schlagzeug, wir fühlten uns mega verarscht, aber da war es schon zu spät, um in die Projektwoche Regenwald und so zu wechseln. Und ey, und dann mussten wir dann auch noch zu unserer Mega-Schande am Ende der Projektwoche in der Schule, in der Aula, auf der Bühne was vorführen, so mit diesen peinlichen Wichstrommeln. Und dann kam auch noch, die lokale Zeitung, der Weserkurier, und berichtete über die Projektwoche an der in Sewaldsbrücklin, SZS, Schulzentrum Sewaldsbrück. Und ey, mir war das so peinlich, dass ich mit dieser scheiß Djembe-Hippie-Trommel gesehen werde, dass ich mir so eine Regenjacke angezogen habe und die mein Gesicht so komplett zugeschnürt hatte, dass es aussieht, als hätte ich so ein großes Arschloch im Gesicht, und dass man mein Gesicht einfach nicht sehen konnte, dass ich unerkennbar war, weil mir das einfach zu peinlich war, mit dieser Djembe-Trommel gesehen zu werden. Und ja, das ist die Geschichte der sogenannten Schlagzeug-AG. Also wirklich dreist gewesen, was die da ab. Mal wieder der Lehrkörper sich erlaubt hat.
Ja, das erinnert mich auch daran, dass wir
mal. Das Foto ist aber gut.
Ja, glaube ich. Es erinnert mich daran, dass wir auch in der Schule mal so im Musikunterricht irgendwas auf dem Glockenspiel lernen mussten.
Auch so ein rufschädigendes
Instrument. Ja, auf jeden Fall. Ist wirklich auf. Aber es hat so ein Schulinstrument, ne? Glockenspiel, das
kann halt jeder. Holzophon, der ganze Kram, ey.
Das kann halt jeder Dulli irgendwie, irgend so ein, ich glaube, wir haben, wie Mackie Messer haben wir auf dem Glockenspiel spielen müssen. Und dann, das ist nämlich das Geilste, der Sänger von Kontrast, der alte Sänger, ich glaube, Dennis hieß der war der Schulpunker, ja? Nicht Punk, ja. Punker. Ist ja klar. Und der musste, der hat den Song gesungen. Und dann standen wir nämlich, haben Glockenspiel auch in der Schulaula, Glockenspiel, Mackie Messer gespielt, hat den Song gesungen. Ich stand mit dem Rücken zum Publikum, weil es mir auch so peinlich war. Ich hab's nicht ausgehalten, Alter.
Also man wusste ja auch, dass man später Rockstar wird, und man kann sich das ja nicht kaputt machen mit so einem peinlichen Auftritt, mit einer Djembe-Trommel oder mit so einem Holzophon oder Zylobums oder was du da hattest. Geht alles unfassbar. Gar nicht. Die Frage, die sich daraus auch so ein bisschen ergibt, ist natürlich, also ne, erstmal, wie kriegt man Leute zusammen in jungen Jahren? Ist natürlich nicht ganz einfach, haben wir beleuchtet. Wie kriegt man das denn überhaupt hin, dann 4, 5, 3 Leute zusammenzukriegen, die alle dieselbe Mucke geil finden? Wie war denn das bei dir? So, war so klar, wo die Reise hingeht, oder war das so, wir versuchen einfach mal, es geht uns eher ums Musikmachen, um die Erfahrung an sich?
Nee, es gab schon eine musikalische Schnittmenge, auf der also Mario, Merlin und ich uns damals quasi schon einigen konnten, ne? Also wir hatten halt einfach einen ähnlichen Musikgeschmack, und ich bin da ja, wie gesagt, so reingegrätscht irgendwie und habe einfach bei diesen Blazing Angels Proben rumgehangen und dadurch dann halt auch Mario kennengelernt. Merlins und mein Musikgeschmack, ja, wir haben uns gegenseitig viel Musik gezeigt auch irgendwie.
Grufti-Kram, ne?
Nee, also ja, Merlin war auch Grufti auf jeden Fall eine Zeit lang, aber
gar nicht bei dem Namen.
Aber tatsächlich, muckemäßig haben wir wenig Gruft, also, oder war Grufti-Mucke nicht Teil unseres Einflusses, das kann man auf jeden Fall nicht sagen. Also es, wie gesagt, für mich war ja die größte Band oder der Grund, warum ich Gitarre spielen wollte, Fear Factory, und das war teilweise auch eine Inspiration. Alles, was damals auch in diesem Fear Factory Umfeld passiert ist, der Dino hatte ja noch so ein Nebenprojekt namens Brujeria. Das war so, ja, so sketchy Mexican Drug Cartel Death Metal irgendwie, ziemlich cool. Und dann gab es dann noch ein Nebenprojekt, was Assassino hieß, was noch ein bisschen grindiger war, aber gleiche Idee irgendwie. Und ich habe das alles total aufgesogen, und es war, jedes Projekt war extremer noch als Fear Factory so. Und das waren damals, als wir Acid Breath gegründet haben, zum Beispiel für mich mit die Hauptreferenzen irgendwie. Und Fear Factory mochte Mario auch. Ich erinnere mich nicht mehr, ob ich Merlin erst auf den Geschmack bringen musste. Aber das war einfach, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben festgestellt, wir haben alle Bock auf ein bisschen extremeren, härteren Metal-Kram. Ja, irgendwie, und ein bisschen moderner. Also wir haben jetzt nicht so auf True Metal gestanden. Iron Maiden oder so fand von uns eigentlich keiner cool, ne? Und daraus hat sich dann eigentlich auch relativ schnell ergeben, was wir machen wollen. Auch wenn das, was wir gemacht haben, natürlich längst nicht auf diesem Niveau war. Aber wir haben, für uns war es echt so eigentlich, ich kann ganz klar sagen, unser Ansporn war, möglichst die härteste Mucke zu machen, die wir irgendwie machen können. Und das war es dann auch. Ja, also den härtesten Metal, den wir selbst irgendwie hinkriegen, das war eigentlich unsere Triebfeder.
Und das war bei uns, bei Basi und mir natürlich auch nochmal andere Motivation, weil wir waren 13 und wir wollten halt einfach, halt dich fest, den lustigsten Punk, den man sich überhaupt nur vorstellen kann, machen. Und das ist natürlich genauso gut gealtert, wie du dir das vorstellst. Es ist immer wieder erstaunlich. Ich habe das schon vor ein paar Folgen erzählt, dass ich gerade dabei bin, das ganze alte Material von uns auch zu digitalisieren. Und da sind natürlich schon so ein paar richtig heftige Perlen bei. Und so ein
das
paar
erzählst
Sachen,
du aber auch schon seit Jahren auf
ich
jeden
weiß,
Fall.
Ich weiß.
Wir warten alle.
Ja, ja, und ihr wartet auch zurecht. Ihr wartet zurecht. So spart schon mal das Geld für die Pressung. Aber ja, aber vieles davon ist halt auch echt hart zu hören, so, ne? Man unterschätzt halt, wie scheiße der Humor von 13-Jährigen ist, ne? Also selbst wenn du ein cooler 13-Jähriger bist, also vieles musst du echt vorspulen, weil das so mega nicht lustig ist und die Gags. Aber wir uns unfassbar weghämmern, also so wirklich, also wir beölen uns so derbe, wir denken, wir sind die lustigsten überhaupt, ne? Und das ist ja eigentlich auch das, worum es geht am Ende des Tages.
Klar.
Wie war denn das bei euch? Also du hast gesagt, okay, ihr hattet eine ähnliche Vision. Gab es da einen dominanten Part, also der gesagt hat so, ey, dahin geht die Richtung?
Naja, ich sag mal so, man hat natürlich als Gitarrist immer so ein bisschen den Vorsprung. Also muss man ja klar sagen, Metal oder harte Mucke, auch Punk und so weiter und so fort, es baut sich ja doch alles immer irgendwie ums Riff drum, ne? Und ja, von daher, also ich war ja der Einzige, der dann keine Ahnung, ein Instrument gespielt hat, was Riffs fabrizieren konnte, ne? Weil klar, Drums, klar hätte Mario einen Beat machen können, dann hätte ich einen Riff drüber spielen können. Für Merlin hätte es wenig Sinn ergeben, einfach in luftleeren Raum zu schreien, damit wir dann Instrumente dazu packen. Also ich würde sagen, das ging dann schon so ein bisschen von mir aus, aber wie gesagt, wir waren uns auf jeden Fall ziemlich einig darüber, was wir machen wollten. Und das war dann einfach auch so ein ganz klassischer Proberaumprozess, ja, irgendwie wirklich im Proberaum Songs und Parts miteinander jammt, bis irgendwie Songs draus geworden sind, so. Und das, ja, es war ein sehr kollaborativer Prozess auf jeden Fall. Also da hat schon auch jeder seinen Senf abgegeben, und wir haben zusammen die Songs komplett geschrieben. Also so, dass ich nach Hause gefahren wäre und alleine Riffs geschrieben hätte, ist quasi gar nicht passiert. Meine Gitarre war auch immer im Proberaum, und ich hatte auch nur eine Gitarre, so, ne? Und die war im Proberaum, und wir haben halt, ich weiß nicht mehr, wie oft wir geprobt haben, schon relativ häufig auf jeden Fall, weil unser Proberaum auch ziemlich gechillt war, unser Alter. Ich glaube, da haben wir mal eine Folge drüber gemacht, aber
Tatort Proberaum kann ich Ihnen nur empfehlen. Genau. Könnt ihr euch mal wieder anhören, Leute. Haben wir auch geile O-Töne eingefangen aus unserem Freundes- und Bekanntenkreis hier.
Genau. Und ja, von daher, wir haben komplett zusammen, würde ich sagen, eine ähnliche Vision, alle eine sehr ähnliche Vision gehabt von dem, was wir machen wollten, und haben das kollaborativ erarbeitet im Proberaum, wie man das vielleicht, wie wahrscheinlich die meisten jungen Bands so anfangen. Also ich kann mir schlecht vorstellen, dass du, wenn du im Alter von, sagen wir mal, zwischen 15 und 18 eine Band gründest, dass es da dann schon immer so einen ganz klaren Hauptsongwriter gibt. Also, naja, vielleicht gibt's das auch. Ich glaube, bei Blazing Angels war das schon so ein bisschen so. Da war der Gitarrist war ein bisschen älter, und der hat auch hauptsächlich die Songs geschrieben. Aber ja, so richtig, glaube ich, wenn du so eine Band gründest, dann macht es ja auch Spaß, das zusammen zu machen.
Ich frage mich, ich habe mich ja bei der Recherche dieser Folge auch so ein bisschen da reingearbeitet. Ich habe mal einfach so geguckt, okay, wie haben sich eigentlich so Bands kennengelernt? Da kommen wir später noch so ein bisschen zu. Es ist hier und da ein bisschen Mysterium, aber es ist schon interessant, weil zu Recht natürlich auch Fragen aufkamen, so ey, man spielt jetzt bei den Blazing Angels und da gibt's den Marco oder Mario und dann gibt's den Merlin und das sind alles auch total super Typen. Aber es gibt ja nun mal auch einfach Bands und die sind dann Slayer. So, ne? Ja. Die sich ja auch schon sehr jung oder so kennengelernt haben. Das finde ich halt auch so krass, dass es halt auch einfach so, wie müssen die Sterne stehen? Ist es wirklich ein realistisches Szenario, dass ich wirklich durch Zufall so vier übergeile Typen kennenlerne und eine der wichtigen Thrashbands aller Zeiten gründen? So, ich meine, ist es ein Siebener im Lotto oder ist es halt einfach so, dass so richtig mega coole Leute halt auch so ein Magnet, beziehungsweise so eine Peilung füreinander haben, so real recognizes real mäßig?
Das mag schon sein, auf jeden Fall. Also ich.
Also wir sind nämlich auf jeden Fall nicht Slayer geworden. Also Disclaimer.
Ja. Also ich, keine Ahnung. Das Ding ist, das muss man ja auch ganz klar sagen, im jungen Alter mit der ersten Band, wenn du das Ziel hast, du willst die möglichst krasseste Metal-Band sein, dann musst du zum Beispiel schon mal dir einen wirklich guten Drummer raussuchen. So ein Mario zum Beispiel war damals der beste Drummer, den ich kannte. Und später, ne, mit Paul war es das Gleiche.
Echt immer ein Händchen für gute Leute, ja, haben.
Wir haben mit Acid Breath dann mal eine Show gespielt in der alten Feuerwache Schöne Weide. Da hat Paul mit seiner anderen Band Jigsaw gespielt. Und das, was mir bei der Band hängen geblieben ist, ja, die Namen sind natürlich auch geil, was mir bei der Band hängen geblieben ist, sofort, schon, ich glaube, während des Soundchecks hat Paul Schlagzeug gespielt. Ich dachte so, Alter, okay, krasser Typ irgendwie so, ne? Und dann bin ich halt mit Paul ins Gespräch gekommen, weil ich das Gefühl hatte, also mein Musikgeschmack, und das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt bei Merlin und Mario genauso gewesen, oder beziehungsweise vielleicht nicht ganz so ausgeprägt, aber mein Musikgeschmack ist immer und immer und immer extremer geworden eine ganze Zeit lang. Ja, kam dann Death Metal dazu. Black Metal erstmal nur so in Auszügen, nicht viel so, aber Grind, ganz viel Grindcore auch so, dachte ich so, Alter, das ist ja das Krasseste, was ich mir vorstelle. Ja, Porn und Gore Grind, ja.
Nur das.
Und dann, wenn du dann einen Drummer wie Paul zum Beispiel gesehen hast zum ersten Mal, der schneller Double Bass spielen kann als alles, was du jemals irgendwie gesehen hast, so, ja, dann klar, dann ist das so ein, dann geht schon so, legt sich schon so ein Schalter um im Kopf, wo man so vielleicht denkt, so, okay, krass, das wäre vielleicht jemand, mit dem man mal was Cooles machen könnte, irgendwie, was so den noch extremeren Musikgeschmack angeht und so. Ich bin dann auch auf Leute offensichtlich irgendwie zugegangen und mit Paul habe ich mich ganz schnell angefreundet. Wir haben extrem viel musikalische Überschneidung gehabt, waren aber auch lange, lange Zeit erstmal nur Kumpels, die sich einfach, also wir haben uns echt getroffen, um Musik auszutauschen auf gebrannten CDs und so.
Total, ne? Krass, das ist bei mir mit Irinsch genau dieselbe Story. Da kommt natürlich nochmal zu, dass er deutlich älter war damals als ich und aber da war das dasselbe. Als ich ihn das erste Mal habe Schlagzeug spielen sehen, sind mir völlig die Augen aus dem Kopf gefallen. Das war so krass, der war so dermaßen hart und der hat einfach so derbe gekloppt, der Typ. Der war jetzt nicht so ein Techniker wie Paul oder so, aber der hat halt einfach durch absolut kompromisslose Härte überzeugt. So, also wirklich so total krank. Und das war natürlich für mich, da war ich 15 oder so, als ich ihn gesehen habe. Und der Rest ist ja auch History. Das hat dann ja auch ewig gedauert, bis wir dann wirklich angefangen haben, Musik zu machen zusammen. Ne? Also
ja.
Und darüber ergibt sich natürlich auch so ein bisschen die Frage, du hast es eben schon gesagt, du bist offensiv auf Leute zugegangen, hast die gefragt und so. Hat man, also gibt es bei dir Geschichten, wo du so je aktiv gesucht hast? Also, oder ging immer eine Band in die andere über? Oder hast du je irgendwie mal so, also, ne? Und wenn ja, wie hat man gesucht? Es gibt ja so diesen Klassiker, so Aushang im Plattenladen oder irgendwie. Oder zu deiner Zeit vielleicht sogar auch schon das Internet.
Ja, das Internet hat tatsächlich dann auch eine Rolle gespielt. Was ich vielleicht noch zu Paul sagen muss, ist ganz interessant, weil wir haben nach Acid Breath ja dann Farewell to Words gegründet. Das war dann auch eine Band, und da kann ich dann deine Frage gleich konkret beantworten, wo wir aktiv Leute gesucht haben, außerhalb unseres unmittelbaren Umfelds. Aber mit Paul habe ich ja dann erst angefangen, ab der nächsten Band danach Musik zu machen. Also Paul und ich waren wirklich eine längere Zeit auch erstmal nur Kumpels, die sich wirklich extrem viel über Musik ausgetauscht haben, bis dann irgendwann der Zeitpunkt kam, wo es dann auch mal akut wurde mit uns beiden so. Aber bei Farewell to Words war es wirklich so, Mario, also Acid Breath sind so ein bisschen, da gab es noch so eine Übergangsphase, wo ja, Arnosch, der Bassist, den haben wir irgendwann rausgeschmissen, weil ihm das gute Bassspielen so scheißegal war und weil er ein anstrengender Typ war. Und dann haben wir auch aus dem erweiterten Freundeskreis erstmal noch einen neuen Bassisten dazu geholt und so weiter und so fort. Und irgendwann haben wir uns dann, ich glaube, es lag an Merlin. Ich sag's jetzt einfach mal, es ist ja lange her. Ich will da jetzt keinem irgendwie zu nahe treten, aber Merlin hat auf jeden Fall, der hat auch viel mit Drogen experimentiert. Und auch das wurde irgendwann ziemlich schwierig, sag ich mal. Ja, um da, also für uns als Band auch irgendwie, weil du, klar, der Lifestyle verändert sich so ein bisschen, die Zuverlässigkeit lässt nach, sagen wir mal. Und ich glaube dann.
Und schwupps, bist du in der Haftbefehl-Doku.
Genau, und schwupps gründest du dann die nächste Band.
Ja.
Ne? Ja, und ja, genau so ist es da irgendwie. Ich glaube, daran lag es dann eigentlich, dass Acid Breath zerbrochen sind und wir haben dann nahtlos quasi Farewell to Words gegründet, wo Bassist Mario und ich übrig geblieben sind. Ich hatte gerade so ein Mädel kennengelernt im Oberstufenzentrum, die auch so auf so ähnliche, also ich stand damals so auf total viel so chaotischen metallischen Hardcore und so weiter und so fort und sie auch und Marius und mein Musikgeschmack haben sich parallel auch einigermaßen entwickelt und ja, dann haben wir einfach nahtlos die nächste Band gegründet, aber da weiß ich noch, da gab es dann noch weniger Leute, die überhaupt so eine Musik kannten, das war Problem Nummer eins und geschweige denn solche Musik machen wollten und da weiß ich noch, haben wir auf irgendeinem Berliner Bandforum, wo ich leider auf den Namen der Website nicht mehr komme, irgendwann ist er mir mal eingefallen und dann habe ich ihn leider wieder vergessen, aber auf irgendeiner Website, einer Berliner Musiker-Website, haben wir echt ins Forum geschrieben. Ich habe extra eine E-Mail-Adresse angelegt dafür und haben dann Leute gesucht, zum Beispiel einen zweiten Gitarristen. Und so, da hat sich dann auch tatsächlich jemand gemeldet, den wir dann kennengelernt haben und der dann in die Band eingestiegen ist. Also das war das gleich erste
beim
Mal.
Beim ersten Mal ein Treffer, oder was?
Ja, es haben sich ja nicht viele Leute gemeldet, muss man dazu sagen. Also es waren wirklich relativ wenige und dann kannst du dir auch vorstellen, dass nicht jeder dann wirklich nachher auch tatsächlich zum Treffen kommt, ja, oder so. Also ich erinnere mich jetzt gar nicht mehr, ich glaube nicht, dass da wahnsinnig viele Leute dabei waren, die sich gemeldet haben dafür. Aber ja, einer, Flo, Grüße gehen raus, Florian Freund, der dessen Antwort klang am ehesten so, dass er Ahnung davon hat, was uns musikalisch überhaupt vorschwebt oder dass er mit dieser Materie im weitesten Sinne irgendwie was anfangen kann und dafür ein Verständnis hat. Und dann haben wir uns irgendwie getroffen und ja, dann ist er bei uns in die Band eingestiegen. Und ich müsste jetzt überlegen, ja, die Sängerin, wie gesagt, habe ich auf dem OSZ kennengelernt, kannte ich aber auch schon so ein bisschen vom Sehen, die ist auch immer so ein bisschen in der Ich meine, du bist ja dann, wir haben dann ja auch angefangen, auf Shows zu gehen und so weiter und so fort, ne? Und du erkennst dann Leute auch wieder von Shows und so weiter und so fort. Und ja, aber das war auf jeden Fall schon das erste Mal, dass wir das Internet bemüht haben, um Leute zu finden, weil unser Dunstkreis aus Spandau mit dieser Mucke nichts anfangen konnte und dann auch entsprechend wir erstmal nicht so ohne weiteres Leute gefunden haben.
Wie ich eben schon sagte, also ne, Internet gab es bei mir leider dann noch gar nicht, als ich so, also ne, und dann als meine erste Band dann das Thema irgendwie so durch war, da war ich dann auch ganz, ganz, ganz viele Jahre alleine und habe dann eigentlich nur alleine die ganze Zeit für mich Musik gemacht, weil ich einfach per se niemanden gefunden habe. Das war so ein bisschen Story of my life, muss ich sagen. Also das war jetzt mit Irinsch natürlich ein totaler Glücksgriff. Aber sonst hatte ich immer ganz, ganz, ganz große Schwierigkeiten, irgendwie Bandmitglieder zu finden. Ja, keine Ahnung. Das hat dann erst später mit 20 oder so wieder geklappt. Da habe ich dann Timo kennengelernt, der die Wellenschmiede in Hamburg betreibt. Grüße gehen raus. Guter Typ, der ist ja auch oft für viel Manta-Zeug verantwortlich und so. Und den habe ich bei Mercedes, bei Daimler hier in Bremen am Band kennengelernt. Und der war sofort so ein geiler, zugänglicher, interessanter Typ. Und der hat auch also so derbemaß Plan auch von Metal gehabt und so, ne? Also der war total der Metal-Kopf, so viel mehr als ich, aber der konnte halt, man hat schon darüber, wie der sich unterhalten hat mit mir, ohne anzugeben, hast du schon gepeilt, dass der voll gut Schlagzeug spielen kann. Und dann hat er mir mal so ein, einfach so ein Schlagzeug-Demo von sich aufgenommen und mir ist alles aus dem Kopf gefallen, so, ne? Also das war halt auch nochmal ganz anderes als bei Irinsch. Irinsch konnte total geil und hart und groovig spielen, aber der konnte halt so richtig krasse Sachen, so Double Bass und hatte 1000 Toms und so, ne? Das ist alles super. brauche dich jetzt für meine Mucke alles nicht. Aber mit dem habe ich mich dann total gut angefreundet und wir haben angefangen, Musik zu machen. Und dann kamen dann später auch noch so Leute aus dem Bekanntenkreis dazu. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, und das war dann auch schon eher so über Hamburg. Da war dann halt auch schon viel mehr los, so, ne? Und wo ich eigentlich drüber, dass dieser Aushang, ich habe noch so richtig versucht, mit so klassischen Aushängen zu arbeiten, mit so Schwarz-Weiß-Fotokopien, die man dann so in Plattenläden und so gehangen hat. So hier der Hanno, ich stehe auf folgende Bands, suche Mitmusiker, ich würde gerne singen oder kann aber auch Bass spielen oder umgekehrt. Da hat sich auch original nie jemand gemeldet, aber das war eine absolute Kunstform für sich, weil dieser Flyer musste ja cool und überzeugend aussehen. Ich habe mich mal auf 2, 3 gemeldet, die haben dann auch nie zurückgerufen. Und bei mir hat sich nur ein einziges Mal jemand gemeldet. Und zwar, die Geschichte habe ich auf jeden Fall schon mal erzählt. Also es stellte sich heraus, der kam dann zu mir nach Hause in mein Kinderzimmer, um mit mir sich über Musik und meine Pläne zu unterhalten. Es stellte sich heraus, es war halt eigentlich nur so ein Hero-Junkie. Mich dann so lange belabert hat, der war halt auch schon knapp 30 oder so, ich war 16 oder 17, bis ich ihm 20 Mark gegeben habe und dann hat er sich damit verpisst, sich um Schore zu kaufen, so, weißt du, das war halt einfach ein Scam. Nein. So, das war einfach so und das war's dann halt auch mit meiner gemeinsamen Band, mit dem Herointypen. Das hat dann halt auch nicht geklappt, sondern der hat da einfach gedacht, ey, das ist so ein Idiot, ich gehe jetzt einfach zu dem nach Hause, da kann ich bestimmt irgendwas klauen oder den um 20 Euro erpressen oder darüber reden. Das 20 Mark damals sogar noch, genau, das war die Geschichte und ich glaube, eine Flyer-Geschichte habe ich auch noch, da war Buzzy dann raus aus der Band und dann bin ich mit dem besagten alten Schlagzeuger, haben wir noch jemanden gesucht und da haben wir auch über so einen Aushang im Plattenladen, hatte jemand gesagt, ey, ich suche eine Band, vielleicht hat er aber auch uns angerufen, ich weiß es nicht mehr. Und ja. Das war so ein Typ, ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Ich weiß nur noch, dass wir so 17 waren, 16, 17 und der Typ war 28. Das war in meinem Kopf der älteste Mensch der Welt. So, ne? Yeah. Und der kam dann auch so an mit so einem Mountainbike und so einer weißen Les Paul und hat bei jeder Probe 6 Halbe getrunken und der war für mich so einfach, der war gefühlt älter als meine Eltern. So, ne? Yeah. Und das ist natürlich total lächerlich jetzt so, aber das ist halt voll krass, wenn du 16 bist und jemand ist 28, also dass der überhaupt sich mit uns in Proberaum gestellt hat. Und das hat dann aber auch nicht sehr lange gehalten. Was aber interessant ist zu dieser Flyer-Aushänge, da habe ich natürlich auch mal ein bisschen recherchiert. U2 haben sich zum Beispiel so getroffen. Da hat halt einer von U2, Larry Mullen, hat einfach mal so bei sich in der Highschool so einen Flyer aufgehangen, möchte eine Band gründen. Ja, und dann gab es U2. Auch crazy. Ja. Da hat sich einfach mal Bono, The Edge und Adam Clayton drauf gemeldet. Und finde ich schon sehr interessant. Black Sabbath, auch ganz interessant. Ozzy Osbourne hat einfach in der Lokalzeitung einfach geschrieben, hey, ich bin Ozzy, ich brauche einen Gig, ich habe eine eigene Gesangsanlage. Auch nicht schlecht, ne? Hat sich Geezer Butler gemeldet, der Rest ist History. Also solche Flyer können auch richtig geile Geschichten hervorbringen. In meinem Fall nicht, außer 20 Mark für Heroin.
Ja, immerhin. Immerhin einer hat was davon gehabt von deinem Aussagen.
Das muss man genauso sagen.
Ja, ich sag mal, es hängt natürlich auch, das merken wir hier viel immer mit der Zeit zusammen. Ne? Bei mir war das so ein paar Jahre später, das heißt, wir haben dann das Internet bemüht, um Leute zu finden, du hast Aushänge gemacht. Auf Aushänge machen, das hättest du in Spandau, glaube ich, ich meine gut, vielleicht im Jugendzentrum, ne? Das ist ja nochmal so, das wäre dann so ein, hätte ich einen Aushang gemacht dann in den verschiedenen Jugendzentren. Da gab es natürlich ein paar in Spandau, ja, Recknitzer Steig und so weiter und so fort, gab schon, wo auch immer mal irgendwie so, ja, Gitarrenbands dann auch aufgetreten sind. Ne? Also das hat schon alles auch stattgefunden. Und ehrlich gesagt bin ich rückblickend auch immer total überrascht über Spandau, weil zum Beispiel bei mir an der Schule, auch wenn es eine kleine Traube von Leuten gab, von uns, die ja alle offensichtlich irgendwie Punker und Gruftis und Metaller waren so sinngemäß, aber es war eine überschaubare Gruppe. Ich bin trotzdem rückblickend doch überrascht, wie viele Bands es in Spandau auch gab, weil ja dieser
Arnosch, kreatives Pflaster offensichtlich.
Anscheinend irgendwie, ja, weil auch Arnosch, den ich vorhin angesprochen habe, der hat immer ganz viele Konzerte veranstaltet. Der hat dann in Berlin-Spandau auf der Freilichtbühne bei der Zitadelle auch regelmäßig das Punk Meets Metal Festival gemacht. Und da sind dann, muss man dazu sagen, jetzt nicht nur Bands aus Spandau gekommen, sondern aus ganz Berlin so. Aber es ging tatsächlich relativ viel. Wir waren schon relativ umtriebig dann auch und haben uns mit verschiedensten Bands aus Berlin dann auch vernetzwerkt. Und mit Acid Breath zum Beispiel, also das ist so eine Sache, da fing das dann an für mich. haben wir schon extrem viele Shows gespielt. Ja, und das waren natürlich die krudesten Events zum Teil, aber wir wurden oft gefragt, ob wir Shows spielen wollen, und wir waren auch umtriebig und haben uns selbst um Shows gekümmert. In der Regel würde ich sagen, über andere Bands. Und irgendeine Band hatte immer Anschluss an irgendein Jugendzentrum und so hast du dann deine Konzerte veranstaltet.
Das hätte ich jetzt nämlich als nächstes gefragt, oder das Thema hatten wir auch hier schon oft. Also so Konzertmöglichkeiten waren bei mir in jungen Jahren absolute Mangelware. So, ne? Das war leider, also in Freizeits konnte man manchmal spielen. Und das muss man auch sagen, also es gab in den Bremen in 90er Jahren auch einfach ultra coole Bands hier in Bremen. Ich muss nur sagen, ich gehörte so richtig mit Pauken und Trompeten nicht dazu. So, ich hab einfach überhaupt keinen Anschluss gefunden. Bei mir auf der Schule gab es keine Kids, die Hardcore gehört haben. So, das war Hamburger Straße, da gab es so ein paar Kids, die ich kannte, die hatten irgendwie ein, zwei geile Hardcore-Bands und so. Für die ganzen Jungs von Mörser war ich ein paar Jahre zu jung, um die zu kennen und so. Weißt du, wie ich meine, um mit denen zusammen Musik zu machen. Nochmal deutlich jünger für die Acme-Leute und so. Das habe ich halt alles erst Jahre später mitgekriegt. Und dann, als ich denn so alt war, so 16, 17 oder so, war hier so diese ganze nicht Retro-Rock, aber so Garage-Rock mega groß in Bremen Ende der 90er Jahre. Ne? Und das war dann halt auch, muss man ganz klar sagen, echt richtig viel uncooles Gatekeeping, ohne Ende. Da bist du dann in eine Kneipe gegangen und die haben dich dann halt mehr oder weniger ausgelacht, was du für ein peinlicher Typ bist, so mehr oder weniger. Obwohl du einfach gerne auch einfach nur Musik gemacht hättest mit denen. Und das waren dann halt so Typen, die standen dann in einer Stammkneipe hinterm Tresen, haben da Bier aufgemacht und in ihrer Freizeit irgendwie dann ab und zu in ihren coolen Surf-Garage-Trash-Bands gespielt. Und die waren dann teilweise auch geil, aber es war so ganz klar, Alter, du gehörst hier nicht zu. Verpiss dich so. Du, ne? Also das war denen vielleicht auch gar nicht bewusst, aber dieses Gatekeeping war auf jeden Fall definitiv ein Ding. Und ich glaube, das wäre in anderen Musikrichtungen nicht so krass gewesen, aber da hatte ich halt leider überhaupt keinen Draht zu. Dementsprechend war ich muckemäßig wirklich, wirklich allein auf weiter Flur und das kam dann, war alles nicht so einfach. Also das erste Mal wieder eine Band zusammen hatte ich dann auch echt erst wieder mit so 23 oder so. Und dazwischen ging so 7, 8 Jahre überhaupt nichts. Da habe ich keine Leute gefunden, um irgendwie eine richtige Band auf die Beine zu stellen, muss man ganz klar sagen.
Da habe ich gleich eine Frage zu. Und zwar, wenn du sagst, das hat so lange gedauert, dann gehe ich ja davon aus, dass das auch Leute dann, also eine komplett andere Personengruppe war, mit der du vorher keine Musik gemacht hast, gehe ich jetzt mal davon aus. Und
das war dann eben, wie gesagt, Timo, den ich bei Daimler am Band kennengelernt habe. Mit dem habe ich eine Band gegründet und witzigerweise Nösen, der dann bei Rorik gespielt hat, den meinen alten Grunge-Superheld, der 2 Jahre älter war, der in der anderen Band, in der einzigen anderen Band auf der Schule gespielt hat, und den habe ich dann rekrutieren können. Und Stefan, unser Basser, wo habe ich den denn aufgestellt? Ich glaube, der kam über Timo, ein gemeinsamer Kumpel vom Kumpel oder so, und der kam dann irgendwann im Proberaum und konnte mega geil Bass spielen. Grüße gehen raus, und der hatte sich auch schon total fett vorbereitet so, und dann ging das irgendwie los. Und da war ich dann aber auch schon irgendwie Anfang 20. Das ist halt auch immer das Ding so, und ich glaube, Stefan war der einzige Mensch in meinem ganzen Leben, mit dem ich jemals Musik gemacht habe, der in Anführungsstrichen ein Fremder war. Du hattest das ja schon geschrieben, als du mit Paul dann die Band gegründet hast, dass ihr über so ein Bulletin Board oder so einen Gitarristen gefunden hattet, einen anderen. Der war ja euch aber vorher auch nicht bekannt, sondern es war in Anführungsstrichen ein Fremder, oder?
Ja, gar nicht. Und der hatte auch null Überschneidung mit unserem.
Genau, bei uns genau dieselbe Story. Ja. Und war das was du als war das irgendwie beflügelnd? War das geil oder war das eher irgendwie strange?
Naja, wir sind gut miteinander ausgekommen, auf jeden Fall, würde ich sagen. Flo ist ein relativ sozialer Typ gewesen, der jetzt der vielleicht irgendwie höhere Sozialfähigkeiten hatte als andere Leute in seinem Alter oder so. Also es war jetzt nicht schwer, mit dem auszukommen, relativ fix. Und er war halt auch ein guter Gitarrist, der genau spielen konnte, was wir so ungefähr versucht haben. Ich sag mal so, es ist ja kein Geheimnis, und ich habe das hier mit Sicherheit auch schon mal erklärt, aber es ist ja so, dass bei Farewell to Words sich dann trotzdem auch zwischen mir und Flo als beide Gitarristen sehr schnell die Geister geschieden haben, in welche Richtung sich das genau entwickeln sollte, weil Flo halt mehr Bock hatte auf so melodischen Metalcore, während mein Musikgeschmack immer unorthodoxer wurde. Und deswegen habe ich ja auch irgendwie nach einem Jahr Farewell to Words schon WFAM als Nebenprojekt gegründet. Aber warum ich auch die Frage gestellt habe, bei mir gerade aufgegangen ist, dass fast jede Band, die ich gemacht habe, immer eine Entwicklung
dass es immer Bands waren.
Total, ja. Also ne, bei nach Farewell to Words mit die bei WFAM war am Anfang auch noch Mario am Schlagzeug. Mario ist aber damals auch, der hat noch weiter bei Farewell to Words gespielt. Ich bin dann ausgestiegen, weil ich ganz schnell gemerkt habe, so okay, Farewell to Words ist einfach wirklich nicht meine Mucke. Ich fühle mich da jetzt nicht wirklich irgendwie großartig aufgehoben.
Gab's da, wenn ich reingrätschen habe, gab's da so Stress dann? Ist das oder war das sehr professionell gelöst? Hey, ich spiele jetzt in der anderen Band, wir können ja trotzdem Kumpels sein. Oder gab's da irgendwie so
Animositäten? Nö, eigentlich nicht. Es wurde einfach nur klar, dass, ich weiß noch, WFAM als Nebenprojekt gegründet. Mario ist als erster hat gesagt, so ja, er kriegt das alles nicht hin zeitlich irgendwie, weil er auch noch in einer anderen, in einer Hardcore-Band dann angefangen hat zu spielen. Und dann war ganz klar, ich habe direkt Paul angerufen. Also auch so schon so ein bisschen so, warum habe ich nicht gleich Paul gefragt, so sinngemäß, weil der ja eigentlich total mit dem übereingestimmt hat, musikgeschmacksmäßig mit dem, was ich da machen wollte. Und dann haben wir ja sehr schnell unsere erste Aufnahme zusammengezimmert. Da war ich noch bei Farewell to Words, als wir mit WFAM das erste Mal im Studio waren. Und nach der Aufnahme war für mich ganz klar so, okay, das ist hier 100 Millionen Mal mehr mein Ding. So, und dann bin ich bei Farewell to Words auch ausgestiegen. Das war auch kein Riesenproblem. Also da gab es keine Feindseligkeiten oder so. Und Und ich sag mal so, man kann die Geschichte jetzt auch abkürzen, aber aus WFAM wurden dann ja schlussendlich auch Nightmare, weil Paul und ich die Hauptsongwriter waren. Vor allem zu Ende hin am Anfang, die ersten beiden Alben sind bei WFAM auch noch kollaborativer entstanden. Komme ich dann auch dazu, wie wir da Leute rekrutiert haben, tatsächlich auch eher so aus der Szene dann schon so. Ja, auch irgendwie so über Buschfunk aus der Szene. Man hatte schon so ein bisschen eine Idee, wer von welchen Bands eventuell auch auf so eine Mucke steht. Aber ja, Nightmare wurde dann daraus und Paul und ich haben dann weiter Nightmare gemacht. So, ne? Also im Grunde genommen, ja, ist es für mich alles so eine lange Entwicklung, wo sich immer Konstellationen aus vorherigen Bands neu geordnet haben oder irgendwie sowas.
Ich frage mich, ob das Schwierigkeiten gibt. Also nicht, dass es jetzt auf deine Fälle direkt zutrifft, aber wenn die einzige Verbindung die Musik ist, aber man eigentlich keine... Also glaubst du, es ist schwierig, wenn man mit seinen Bandmitgliedern nicht befreundet ist, sondern wenn man sich nur zusammentut, um zusammen Musik zu machen und die Verbindung halt in erster Linie irgendwie die Band ist und die Musik, die man erschafft, aber eigentlich nicht befreundet ist? Ist das was... Also kennst du die Situation? Warst du immer mit allen befreundet, mit denen du Musik gemacht hast?
Ich kenne die Situation kaum. Ich würde es so beschreiben. Auch bei Leuten wie zum Beispiel Flo, den wir bei Farewell to Words dann übers Internet quasi angeheuert haben. Auch mit dem habe ich mich schnell gut verstanden. Wir haben auch Privatzeit miteinander verbracht. Und ja, also ich hatte ehrlich gesagt... Ich glaube so, bei WFAM war es dann zum Beispiel so, ne, dass wir Leute rekrutiert haben, so ein bisschen, die wir kannten aus der Szene, so aus der ostdeutschen Hardcore-Szene, waren eigentlich beides Philipp, der dann Bass gespielt hat, und auch Daniel, der Gitarre gespielt hat, beides so gerade nach Berlin auch zugezogen und so weiter und so fort, und man kannte die von ihren Bands und wusste so ungefähr, ja, die stehen hier auf das Zeug, und dann hat man die einfach kontaktiert und angefragt, so. Weil auch bei WFAM war es noch viel schlimmer als bei Farewell to Words, wusste man wieder gar nicht, wen man fragen sollte. Also die Auswahl war einfach extrem limitiert an Leuten, die chaotischen Hardcore spielen wollten. Ja, so eine Nervmucke. Ohne Scheiß, das war auch, ne, meine Lieblingserinnerung an die Zeit ist auch, ich weiß noch, so frühe Mitte 2000er, wenn du Sachen wie Converge oder Dillinger cool fandest, das war für 90% der Leute, wenn nicht mehr, aus der Hardcore-Szene einfach Lärm. Und heute ist das überhaupt nicht mehr vorstellbar, weil Converge irgendwie die Hardcore-Legende jetzt quasi ist. Ja,
so eine Konsensband, muss man sagen.
Genau, aber das war damals nicht mal Converge, war eine Konsensband. So, das war schon noch immer innerhalb von der Hardcore-Szene eine total krasse Nische irgendwie und für viele Leute Lärm.
Zwei Sachen fallen mir hier bei den Ausführungen ganz klar auf. Also, dass es einen großen Unterschied zwischen Berlin und Bremen natürlich gab, und natürlich drei Sachen. Dass wir gefühlt so ein bisschen aus einer anderen Zeit heraus berichten und dass du natürlich sehr früh auch Teil einer wirklich funktionierenden Szene warst in einer Stadt, die sehr lebendig war. Das hat natürlich vieles vereinfacht auch, glaube ich, so, ne? So, weil in Bremen.
Bestimmt, ja.
Ich wohnte nicht in einem coolen Stadtteil. Ich war zwar auf jeder Show, aber auch immer nur so als Soundgast und hatte mich dann mit den Protagonisten und Protagonistinnen nie richtig angefreundet. Dementsprechend bin ich selber auch nie in so eine Szene reingerutscht. Im Nachhinein muss man vielleicht sagen, dass das vielleicht auch ein bisschen Glück war, weil man dadurch auch auf kreative Art und Weise immer sein komplett eigenes Ding gemacht hat. Weil du weißt ja selber, also ihr wart ja mit WFAM definitiv was Besonderes. Aber so eine Szene an sich ist ja auch oft sehr, hat ja so inzestiöse, also ne, es gibt wenig frische Impulse. Also man läuft auch Gefahr, dass man sich immer ständig gegenseitig kopiert und so, anstatt nur motiviert oder inspiriert.
Aber das sehe ich total als individualistisches Musikerproblem irgendwie. Ich glaube, Leute, die, ob die nachher Teil einer Szene sind oder nicht, ich weiß nicht, ob das übermäßig dazu beiträgt, ob deren Musik nachher ein Derivat wird oder was Eigenständiges. Ey, ich war in der Szene unterwegs. In der Szene war trotzdem die Musik, die ich machen wollte, noch immer bei vielen Leuten als Lärm wahrgenommen. So. Und für mich, glaube ich, war der Szene-Unterbau eher eine soziale Komponente und natürlich so ein bisschen idealistisch auch angehaucht. Und ich fand auch normale Hardcore-Sachen cool, so ist es nicht so, aber auf mich als Musiker hat es nie krass abgerieben, was in der Hardcore-Szene gerade besonders hip war. Das, also nicht als jemand, nicht im kreativen Prozess. Ja, und ja, von daher, ich glaube, das ist
aber echt. Aber das ist sicherlich auch dem geschuldet, dass du schon so tief drin in der Materie warst, dass du es auch überhaupt nicht mehr nötig hattest irgendwie. Weißt du, du hattest ja voll eine Vision und wusstest genau, was du machen willst. Das kommt A, eher mit dem Alter und B, umso länger du schon eine Sache so leidenschaftlich verfolgst. Wenn du jetzt aber gerade damit anfängst, du bist 17 Jahre alt oder so, dann versuchst du dich natürlich erstmal immer an dem zu orientieren, was es schon gibt, so, ne? Und lässt dich davon inspirieren. Du hattest ja schon sehr früh einen sehr ausgeprägten eigenen Stil und Geschmack. Das, weißt du, wie ich meine? Da gibt es dann, glaube ich, schon nochmal so ein bisschen Unterschied.
Interessanterweise aber, wenn ich zurückdenke, ich glaube, als ich mit WFAM gestartet habe, war ich gerade erst 19 oder 20.
Ja.
Also so, es ist eigentlich noch relativ jung. Also
ich wusste aber mit 20 auch schon so mega doll, was für Mucke ich geil finde und was mich nicht interessiert, weil du hast dann ja schon auf 5, 6, 7 Jahre oder so absolutes Trüffelschwein-mäßiges Verhalten an den Tag gelegt, wo du dir alles reingezogen hast auch ja, als junger Mensch brauchst du ja auch immer höher, schneller, weiter. So, da findest du eine Band und denkst, Alter, die nächste Band ist noch krasser, die sind noch schneller, die sind noch lauter, die sind noch kaputter oder in deinem Fall, die sind noch dissonanter und noch chaotischer.
Ja, mag so sein, ja.
Und du hast ja schon erwähnt, so weißt du selbst, aus WFAM. Ihr wart bei WFAM 5, richtig? Oder 6?
Mhm, 5, ja. 5.
Das wart aber alles Kumpels, ja?
Nee, wie gesagt, also Philipp, der Bassist, und Daniel, der Gitarrist, sind Leute, die wir aus der Szene kannten.
Ach so, okay.
Und die, ja, und es hat auch teilweise, also so doof das klingt, aber man hat es ja auch Leuten angesehen daran, was für Shirts die tragen. Und allein Leute zu sehen in der Hardcore-Szene, auch in Berlin und in der ostdeutschen Hardcore-Szene, die Shirts von Bands tragen, die so ein bisschen, die eben nicht so Standard-Hardcore-Zeug machen, sondern eher was in unsere Richtung geht. Ja, so Botch-Shirts, Converge, wie gesagt, Dillinger. Allein Leute mit solchen Shirts zu sehen, die dann noch Musiker waren, waren für uns schon dann so ein Punkt, wo man sagen müsste, ey, hier, den könnte man mal anhauen. Und ich glaube, so war das bei Daniel zum Beispiel und bei Philipp auch. Ich erinnere mich, Philipp auf der ersten Show hat so ein altes Dillinger-Shirt getragen mit so einer Säge drauf. So, weißt du, das war schon in seinem Kleiderschrank mit drin. Und als der uns angehauen hat, ob er bei uns nicht Bass spielen soll, da war er auch in so einer Metal-Band, Torment of Prometheus hießen die, Metalcore-Band, relativ normaler Metalcore, aber Philipp hat halt die coolen Shirts getragen, so, weißt du, ich meine, mit denen wir
harte Währung
mehr,
damals.
Auf jeden Fall.
Aber ist es denn so, dass man sich durch die Begeisterung auf dieselbe Mucke und so dann auch Freunde wurde, oder war das schon noch ein Unterschied, wie du jetzt beispielsweise mit Philipp oder so dein privater Umgang oder zu Paul, mit dem du ja schon Jahre befreundet warst? Also ist das total eng zusammengewachsen alles?
Naja, man muss sich natürlich anfreunden, auf jeden Fall erstmal so. Ne?
Also, da schlage ich den Bogen zu der vorherigen Frage so, ne? Oder gibt es halt auch einfach Konstellationen, wo man sich einfach nicht anfreundet, sondern einfach sagt so, ey, wir machen Musik zusammen, weil der ein geiler Musiker ist und der passt gut in diese Band, aber irgendwie, also gibt es das überhaupt, dass das menschlich nicht klickt und trotzdem musikalisch funktioniert? Ist das existent? Weil da komme ich jetzt auf die nächste Frage. Ihr habt ja bei Nightmare, also so Stichwort Hired Guns. Hired Guns ist natürlich jetzt ein bisschen überzogener Begriff, aber ihr habt ja durchaus hier und da mal die Situation gehabt, dass ihr euch zum Beispiel einen Tour-Drummer oder einen Bassisten oder einen zweiten Gitarristen oder so anheuert für eine Tour oder einen gewissen Zeitraum oder so. Wie hat sich das da verhalten?
Also erstmal, ich würde die Frage noch kurz in Sachen WFAM beantworten. Geklickt hat es erstmal schon mit allen. Man kann aber auf jeden Fall bei WFAM, würde ich sagen, und da lehne ich mich auch nicht zu weit aus dem Fenster, dass ich dann eher über die Zeit Risse gezeigt haben, daran, dass man vielleicht eben, dass man doch merkt, so, oh, ich, vielleicht komme ich nicht mit der Person klar, wenn man jedes Jahr 100 Shows miteinander spielt, langfristig so. Und vielleicht kommt man, ja, und vielleicht ist es doch nicht so geil. Und da gab es natürlich dann auch eher über die Zeitreibung. Aber das liegt natürlich auch an dem hohen Pensum. Und ich glaube, das kannst du als, oder das kann wahrscheinlich jeder nachvollziehen, selbst mit seinem besten Kumpel, wenn du mit deinem besten Kumpel dreimal im Jahr für 4 Wochen in einem Van sitzen würdest, irgendwie tagtäglich.
Ja, das kommt ja nochmal dazu, ja.
Ohne Komfort 24 Stunden am Tag aufeinander hängst, auch da würden sich Risse zeigen. So, also ich würde sagen, grundsätzlich ja, wir haben uns niemanden in die Band geholt, bei dem wir nicht zumindest irgendwie erstmal grundsätzlich das Gefühl hatten, dass es eine Ebene gibt, auf der man gut miteinander klarkommt, so, ja, und auf der man auch sich es auch sieht, dass man sich anfreunden kann. Und dann hat es halt, keine Ahnung, kann schon sein, dass es mal besser und mal schlechter funktioniert hat, aber das ist auch immer so eine Langfristigkeitssache, wie gesagt. Was Hired Guns in Anführungszeichen angeht, ne, wir haben das bei Nightmare auf der ersten Tour gemacht. Wir mussten uns einen zweiten Gitarristen und einen Drummer suchen. Der zweite Gitarrist war ein Internetkumpel von mir aus Kanada, mit dem ich einen guten Draht hatte. Und von dem ich das Gefühl habe, dass er einfach ein total vernünftiger Typ ist. Und er war halt auch ein unfassbarer Gitarrist. Jemand, der wirklich, der könnte auf dem Einrad um mich im Kreis fahren und besser Gitarre spielen dabei. So, weißt du, das ist halt einfach ein krasser Typ. Und der hatte zufällig gerade auch Bock, mal Tourerfahrung zu sammeln. Vielleicht habe ich sogar einen Post von ihm gesehen, wo er nachgefragt hat. So, ja, irgendwie hat gerade jemand eine Idee. Ich will mal auf Tour gehen, so sinngemäß. Und habe ich den einfach angehauen und der war sofort Feuer und Flamme. Und da bestand aber schon ein bisschen eine Basis zwischen uns beiden. Beim Drummer war es wirklich, da sind wir echt ins kalte Wasser gesprungen. Der Mike, der war nämlich für eine andere Band, die auf der Tour war, auch Live-Drummer und hatte aber auf seinem Instagram-Profil, und das hat John damals gefunden, irgendwie geschrieben, dass er noch andere Bands sucht, für die er spielen kann. Und dann haben wir ihn einfach angeschrieben, meinten so, ey, du bist schon auf der Tour, traust du dir zu, 2 Sets am Abend zu spielen, hast du Bock mit uns zu zocken? Und er meinte dann ja. Und da war so ein bisschen, also das war auf jeden Fall ein Sprung ins kalte Wasser, weil keiner von uns den kannte, so gar nicht. Und dann haben wir uns zum ersten Mal in New York zum Proben getroffen, weil er in New Jersey gelebt hat. Und wir haben wirklich vor der Tour das erste Mal überhaupt irgendwie geprobt zusammen. Und da kam da halt so ein 20-Jähriger an. So, ne? Und uns war nicht bewusst, wie jung der ist. Ne? Und aber das Ding ist, der Draht war relativ schnell da, wir haben uns mit dem gut verstanden und der hat extrem gut seinen Scheiß runtergespielt. So. Und dann war erstmal, weißt du, das ist dann so ein, ich würde sagen, das Gefühl, das sind so 2 Ebenen. Auf der einen Ebene bist du erleichtert, dass dein großes Risiko, was du hier eingehst, weil das muss man ja sagen, wir sind quasi in den Tourproben, eine Woche vor Tourstart, an der anderen Seite des Landes vom Tourstart und treffen uns jetzt hier mit einem Typen, der ist 20 Jahre alt, der hoffentlich das ganze Zeug geil gelernt hat in den letzten Wochen und Monaten und proben das jetzt hier, dass es auch klappt, so, weißt du, wie ich meine? Und da ist natürlich schon so eine gewisse Sorge, wie passt das jetzt alles zusammen? Wie tight spielt man jetzt miteinander? Und das ist die erste große Erleichterung gewesen, dass der sehr gut war und ausgekommen sind wir mit ihm auch. Und ich muss sagen, über die Tour hinweg haben wir uns mit ihm auch mehr und mehr angefreundet und der ist tatsächlich aus dem Van der anderen Band, mit der er gespielt hat, irgendwann in unseren Van umgezogen, weil die andere Band wohl nicht so cool war zu ihm. Und da hat sich schon auch eine Freundschaft draus entwickelt, würde ich sagen.
Aber wie du sagst, auf jeden Fall ein Risiko.
das war ein Risiko und ein Sprung ins kalte Wasser. Und in der Form habe ich das auch nicht nochmal wieder machen müssen. Wir haben jetzt natürlich auch einen Live-Drummer hier in Portland, aber wir sind lokal, der ist lokal. Man konnte schnell feststellen, ob man miteinander auskommt. Also da, und da hing erstmal nichts so Krasses dran. Weißt du, da hing keine Riesentour dran, mit, wo wir kurzfristig mit irgendwen rekrutieren mussten hier und hoffentlich kann der das und hoffentlich ist der cool, sondern da war es echt ein legererer Umgang. Ich habe den einfach angehauen und meinte so, ja, kannst du dir vorstellen, für uns generell live zu spielen? Und es stand aber noch gar nichts richtig fest, glaube ich, was Shows angeht. So, also da war ich eher so ein bisschen proaktiv und habe schon mal geguckt, weil mir klar wurde, so Paul ist eingebunden und wir brauchen eigentlich einen Drummer möglichst lokal.
Wie verhält sich das mit Bands, von denen man selber Fan ist? Also, weißt du, was ich meine? Mhm. So verlangt Stichwort Freunde fürs Leben versus Profimusiker Zweckgemeinschaft. Ist das was ist das ein, ja, so eine Messlatte, die du ansetzt bei Bands, die du richtig geil findest? Ist dir das lieber, wenn das irgendwie so eine natürlich gewachsene Freundschaft ist? So eine, oder ist dir das bei gewisser Mucke, oder ist es auch unterschiedlich je nach Klangfarbe?
Ich glaube, ich habe da gar keine richtige, eindeutige Meinung zu. Ich finde es schon, ja, wie soll ich sagen? Ich glaube, je unkommerzieller die Musik wird, desto unorthodoxer sind die Leute vielleicht auch, die diese Musik machen. Und desto mehr Idealismus stecken die wahrscheinlich auch in ihre kreativen Ergüsse. Und ich glaube, selbst wenn sich da Bands zusammenwürfeln aus Leuten, die vielleicht keine dicken Kumpels sind, die total organisch und romantisch zusammen im Proberaum seit 30 Jahren Mucke machen und jetzt erst ihren Mega-Sound haben oder so. Ich glaube, dass es keine große Rolle spielt. Ich finde es halt, was ich mitbekommen habe in US-Bands, und das wirst du vielleicht auch immer mal mitkriegen, ist, dass es total weirde Konstellationen von Leuten gibt. Zum Beispiel in Johns alter Band, da waren halt so, politisch zum Beispiel war da so alles vertreten. So Libertäre, Lefties, Right-Winger irgendwie. Ja, und du denkst so, Alter, so total bizarre Konstellationen an Leuten. Und das finde ich dann schon befremdlich. Wenn ich irgendwie Probleme habe zu erkennen, was diese Leute überhaupt zusammenführt als Menschen. So, also ich sag
oder
mal so ein bisschen. Und zusammenhält, genau. Wenn es dann wirklich, wenn Musik die reine Zweckgemeinschaft ist am Ende des Tages, eine Band eine reine Zweckgemeinschaft ist, um möglichst Musik zu machen und damit irgendein Level an Erfolg zu vielleicht haben, wovon alle profitieren, dann ist es so ein bisschen weird.
Man könnte natürlich aber auch so argumentieren jetzt, dass man sagt, ja, oder die gemeinsame Kunst, das Schaffen, das Kreative, die Musik steht über den individuellen Ansichten, Styles oder was auch immer, weißt du, wie ich meine? Also man könnte es ja im Zweifel halt auch als Vorteil auslegen. Ich weiß ja, nicht, es ist wahrscheinlich eher unrealistisch, weil es ist nicht besonders identitätsstiftend, wenn das so, ich weiß, worauf du hinaus willst, aber man könnte ja zumindest so argumentieren, dass man sagt so, ey, es geht hier nicht um das Individuum, sondern es geht nur um das Schaffen des Kollektivs.
Ja, klar, solche Beispiele gibt es ja auch prominentere Beispiele, wo das so ist, aber der Punkt ist, ich kann es schwer nachfühlen, wenn es nicht irgendwie, wenn es nicht irgendwie auch entweder eine ideologische Gemeinsamkeiten, freundschaftliche Gemeinsamkeiten, wenn es nicht irgendwie noch einen Zusammenhang gibt über die Musik hinaus. Und im Endeffekt ist es ja auch so, eine Band kann ja noch so gut sein im Mucke machen. Ich finde schon, dass auch immer bei jeder Band noch ein bisschen mehr rüberkommt. Attitüde, ganz doof gesagt. Und wenn die Attitüde bei der Band total fragmentiert ist, kommt dann wirklich eine Attitüde rüber bei einer Band? Oder hast du dann wirklich
das Gefühl,
das
ist eine... Du hast natürlich recht. Also wenn man eine Band auf einer Bühne sieht, wo man merkt, die kennen sich in- und auswendig, das sind Kumpels im besten Fall oder die sind so total zusammengereift und gewachsen, das hat natürlich eine ganz besondere Magie. Das ist jetzt für mich natürlich keine Referenzband mehr, aber ich kann mich erinnern, als Kind, als Jugendlicher war ich ja riesiger Fan von den Toten Hosen zum Beispiel. Man muss jetzt sagen, dass bei den Toten Hosen wir sind die Superfreunde, das ist ja so deren unique selling point, wenn man so will, so weißt du. Das ist ja nicht so von wegen, Alter, wir sind hier die derbsten Musiker oder sonst was, und das ehrt die Band natürlich auch, weil ich den schon glaubhaft abnehme, dass es am Anfang schon wichtiger war, dass Freunde zusammen Musik machen, als dass super Musiker zusammen Musik machen, so, ne? Und das hat natürlich auch total geklappt, weil so eine Band natürlich damit auch nach außen hin was vermittelt, was ja, was so ein Trademark ist, so, ne? Von wegen so, ey, hier, wir sind so eine Gang. Das ist jetzt für mich heute nicht mehr wichtig, aber das war ja, da gibt's ja auch noch viele andere Bands neben den Toten Hosen, aber das war damals natürlich ein total überzeugendes Argument als junger Band, als junger Mensch mit so einer Band, die auch so eine Punk-Einstiegsdroge war, so von wegen so, ey, wir sind die Typen von nebenan, das könnt ihr auch, ne? Also das war für mich total wichtig als Kind. Das, also ich glaube, ich hätte nicht so eine Bindung zu einer Band aufbauen können, wo ich das Gefühl hätte, so, ja, das sind irgendwelche zusammengewürfelten Profis.
Ja, ich so, würde mal sagen, langfristig betrachtet, heutzutage als erwachsener alter Sack, habe ich das Gefühl, dass das vielleicht ja nicht mehr so eine riesen übergeordnete Rolle spielt. Aber ich erinnere mich zum Beispiel auch sehr, dass ich früher, wenn ich Fan von einer Band war, ich kannte die Tracklist von jedem Album fast auswendig. Ich kannte die ganzen Musik, die ganzen Bandfotos, ich kannte die Musikvideos, so weißt du, ich habe mir dann alles reingezogen von einer Band, die mir gefallen hat. Ich habe das alles aufgesogen wie so ein Schwamm. Und heutzutage ist zum Beispiel mein Umgang mit Musik eine ganz andere. Ich höre entweder keine oder eine Single, Vorab-Single, und warte, bis das Album rauskommt. Und wenn das Album rauskommt, dann höre ich mir das Album an. Und ich kann ein Riesenfan von einem Album sein, ohne mir jemals auch nur ein Bandfoto anzuschauen heutzutage. Fair. Also das ist natürlich, ne, das ist so ein bisschen, vielleicht ist das, was du gerade gesagt hast, vielleicht würde mir so, heute sowas eher passieren, dass ich meine Band richtig geil finde, wo, wenn man dann ein bisschen tiefer hinschaut sozusagen, merkt so, das ist ja ein eigenartiger Haufen, es ergibt hier wenig Sinn. Ich glaube, sowas mache ich heutzutage nur noch bei Bands, wo ich das Gefühl habe, hier passiert irgendwas Freshes und Neues. So Chatpile zum Beispiel, so finde ich, ist so eine Band, die sind so fresh gewesen, dass mich dann schon auch mal irgendwie interessiert hat, so, was sind das eigentlich für Typen? Ja, was ist das für eine Konstellation an Leuten? Und dann gucke ich mir auch mal Live-Shows an oder so auf YouTube. Aber ja, gerade so im Extremmetal Underground, wo auch dieses ganze pseudo-spannende Anonymitätsgeseier und so. Also ich glaube, das hat mich auch viel abgeturnt und hat mich irgendwie viel. Das mag so ein bisschen Mitschuld sein, dass ich mich heute mit Bands weniger auseinandersetze, weil ganz ehrlich, Metal, das muss ich halt auch ganz klar sagen, an extrem Metal-Kultur ist eigentlich nicht mein Vibe als Typ. Also ich, ja, edgy, anonyme Typen aus Kentucky, die, ja, keine Ahnung, irgendein sketchy Extrem-Metal machen, wo nicht ganz klar ist, sind die Typen irgendwie verkappte Nazis oder ist deren War-Metal nur, Hobby, sowas nervt mich eigentlich eher mittlerweile. So, da habe ich so richtig keinen Nerv mehr für. Ja, und vielleicht hat das auch so ein bisschen dafür gesorgt, dass ich mich mit Extrem-Metal-Kultur weniger auseinandergesetzt habe, obwohl ich noch immer sehr viel Extrem-Metal höre. So.
Letzte Frage für heute von mir an dich, an uns. Empfindest du es als negativ, wenn sich bei Bands, die man eigentlich ganz cool findet oder auch nicht cool findet, sondern das nur von außen beobachtet, sich so ständig das Besetzungskarussell dreht? Wenn da immer Leute rein, raus, also wenn es überhaupt, weil also ich, um meine Antwort vorab zu nehmen, ich habe ein ganz, ganz, ganz großes Problem, wenn eine Band keine Stringenz hat, wenn die nicht so eine, ja, also wenn da ständig irgendwelche Veränderungen sind, ich empfinde das als sehr, sehr störend, wenn ich das Gefühl habe, dass das nicht organisch gewachsen ist oder auch keine Zeit hat, organisch zu wachsen, wenn bei jeder Tour irgendwelche anderen Fressen dastehen oder so.
Weißt du, ich habe so ein bisschen, ich würde sagen, zwei Meinungen dazu. Auf der einen Seite, jeder von uns kennt Beispiele, wo ganz klar ist, ey, hier gibt's ein Arschloch in der Band, mit dem es niemand lange aushält. Und deswegen rotieren Bandmitglieder um dieses Arschloch drumherum von Album zu Album. Und da muss ich dann auch sagen, fällt es mir schwer, richtig Respekt für diese Bands auch zu haben. Weil mir einfach klar wird, okay, der Typ ist einfach offensichtlich so unangenehm, dass es keiner mit ihm aushält, und B, spricht sich sowas ja auch rum. Wir kennen ja auch Beispiele, die man jetzt hier nicht nennen muss, aber wir kennen ja auch Beispiele, wo jeder weiß, Alter, die Hauptfigur in dieser Band ist ein riesen Arschloch
und unerträglich.
Unerträgliche Leute, und trotzdem, obwohl das alle wissen, steigen steigen immer wieder neue Leute ein in diesen Bands und denken dann, naja, vielleicht wird jetzt alles anders oder so, keine Ahnung. Also das finde ich dann irgendwie befremdlich und mir fällt es dann schwer, tatsächlich in solchen Fällen schwer, eine Band richtig cool zu finden und zu respektieren, wenn ich das Gefühl habe, das ist so ein Ego-Trip von einer Person, die einfach ein Stück Scheiße ist. So. Auf der anderen Seite, weißt du, ich bin jetzt gerade mit Nightmare zum Beispiel in so einer Lage, wo wir fast zwei unterschiedliche Line-Ups haben, weil nämlich, nehme ich jetzt hier noch nicht vorweg, aber wir haben jetzt ein neues Mitglied, was mit uns auch Songs schreibt sozusagen und der ist aber in Deutschland irgendwie, wie auch Paule, und gleichzeitig haben wir aber jetzt unser Live-Line-Up hier quasi erweitern müssen um einen neuen Live-Gitarristen, wo eigentlich erstmal nur die Idee war, der spielt Shows mit uns und jetzt fängt er an Riffs zu schreiben und ich denke mir so, okay, interessant, und ich bin mittlerweile an so einem Punkt, wo ich sagen würde so, ey, ich fände es eigentlich total interessant, mal mit unserem Portland-Live-Drummer und unserem neuen Live-Gitarristen mal zwei Songs zu schreiben und einfach zu gucken, wie die klingen. Ja, einfach so aus Spaß und sehe das tatsächlich mehr in so einem Kollektiv-Spirit momentan irgendwie und will alles mal ausprobieren. So, weißt du, wie ich meine? Das ist so, also ich finde, das kann auch eine Befreiung sein sozusagen, wenn man das alles nicht so super stringent sieht. Aber ich glaube, dass das immer eine Frage dessen ist. Keine Ahnung. Ey, ganz ehrlich, ich glaube, die kurze Antwort ist, man kriegt ein Gefühl dafür, ob eine Band ständig rotierende Mitglieder hat, weil einer ein Arschloch ist, oder ob das eine kreative, coole Kollektivgeschichte ist, wo einfach immer mal ein bisschen was passiert, weil es der Kunst und dem großen erweiterten Musikerfreundeskreis irgendwie entspricht.
Ich als Fan, ich verstehe das vollkommen, da hast du vollkommen recht, was du sagst. Ich als Fan jedoch muss, glaube ich, sagen, man ist ja als Fan auch immer sehr so, man will so sein Lieblingsspielzeug, seine wichtige Sache, man will nicht, dass sich Dinge verändern. Und mir als Fan ist es von meinen Lieblingsbands eigentlich schon sehr, sehr wichtig, dass da möglichst wenig passiert, besetzungstechnisch. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Also, eine Band, über die ich oft rede, AC/DC zum Beispiel. Das, was 2025 als AC/DC auf die Bühne geht, ist halt nicht AC/DC. Ist es trotzdem vielleicht cool und ein Erlebnis, mag ja alles sein, und gute Musiker und gute Songs sowieso. Aber das ist halt nicht die Band, die ich über alles liebe. Deswegen gehe ich da auch nicht hin. Ich will das nicht sehen. Black Flag.
Aber würdest du den gleichen Standard ansetzen bei einer Band, die es erst seit 5 Jahren gibt?
Nee, überhaupt nicht. Also man kann Nightmare und AC/DC jetzt nicht vergleichen. Darüber rede ich überhaupt nicht. So,
außer musikalisch. Ja,
was ich aber meine ist, ich bin ja riesiger AC/DC-Fan, seitdem ich ein Kind bin. Das meine ich ja. Es gibt so ein paar Bands bei mir, bei denen ist mir, da finde ich die Mucke so geil, das ist mir völlig egal, wer da jetzt gerade Bass spielt oder so. Weißt du? Aber es gibt halt so ein paar Bands, die sind so als Gesamtding so an, ich bin mit denen gewachsen und umgekehrt, da empfinde ich das als total störend, wenn die sich so selber demontieren, nur um die Sache am Leben zu erhalten. Und das ist für mich im Beispiel AC/DC ist es so. Und das muss ich nicht sehen, dem muss ich nicht beiwohnen. Black Flag, die hatten, glaube ich, knapp 30 Mitglieder in den letzten 40 Jahren. So, weißt du, Ich persönlich brauche das nicht, sondern ich stehe immer drauf. Und Black Flag sind jetzt auch nicht Nightmare, so, weißt du, die von Anfang an immer sehr experimentell und verschiedenen Leuten oder so. Okay, stimmt nicht ganz.
Ich glaube, bei Legacy-Bands ist es ein bisschen was anderes vielleicht, so, weißt du, das kann ich schon verstehen. Ich fände es halt auch weird, wenn jetzt, keine Ahnung, bei den Scorpions auf einmal ein anderer Sänger wäre. Ich bin jetzt kein riesen Scorpions-Fan, aber so als Beispiel, so, weißt du, wie ich meine? Das ist so, klar gibt es da so Limits, was das angeht.
Oder aber auch Bands, die dir einfach, an denen du, die du vielleicht in jungen Jahren für dich entdeckt hast, und sei es eine chaotische Hardcore-Band, so, wenn du die dann 2 Jahre später siehst und das sind komplett andere Leute. Also ich weiß nicht, mir fehlt dann schon irgendwie das identitätsstiftende Merkmal, mir persönlich.
Weißt du, da fällt mir eigentlich ein gutes Beispiel einer Legacy-Band ein, wo mir das völlig Wumpe ist, Gorguts. Gorguts, das heutige Line-Up hat mit dem Line-Up der ersten paar Alben gar nichts zu tun. Ich meine, gut, einer der Gitarristen ist verstorben, das muss man dann natürlich austauschen. Aber lange Rede, kurzer Sinn, bei Gorguts ist es so, da gibt es halt irgendwie auch so ein Mastermind, schreibt er die meisten Riffs und macht Vocals gleichzeitig, so, ja, der deckt natürlich auch wirklich ein großes kreatives Spektrum der Band ab sozusagen und Hat jetzt aber natürlich auch schon seit langer Zeit, seit weit über einer Dekade auch ein solides Line-Up, aber da stört es mich irgendwie zum Beispiel, das ist eine Legacy-Band, wo es mich nicht stört, dass das Line-Up heute ganz wenig damit zu tun hat mit dem Line-Up von früher, einfach weil die musikalische Qualität, die dabei rauskommt, noch immer mega hoch ist und man nicht das Gefühl hat, dass es irgendwie daran liegt, dass Luc Lemay ein Arschloch ist und die Leute punished so.
Es kommt, glaube ich, auch immer drauf an, wie die Band sich von Anfang an gegeben hat. Es gibt jetzt zum Beispiel Melvins zum Beispiel. Da war das immer ganz klar. Es ist Buzz Osborne und es ist Dale Crover am Schlagzeug. Und da waren immer unterschiedliche mal Bassisten, Bassistinnen und solche ganzen Geschichten. Das sind dann auch immer mal wieder unterschiedliche Leute. Und dann gab es auch mal zwei Drummer. Aber die beiden Kernleute, die die Band ausmachen, sind halt immer dabei. Und dann ist mir das auch vollkommen egal. Dann finde ich das völlig cool. Aber das ist jetzt nicht bei allen Bands, dass das so funktioniert, muss man sagen.
Nee, ist klar, ist richtig.
Simon, nicht.
Aber ja? Es gibt keine Antwort, würde ich. Es gibt keine, wie soll ich sagen, konkrete Antwort, die du auf alles anwenden kannst, auf deine Frage. Ne? Es ist einfach wirklich, es hängt stark von der Musik ab, es hängt stark davon ab, wie lange gibt es die Band schon, es hängt stark davon ab, wann hat man selbst diese Band
entdeckt.
Das
ist, glaube ich, der wichtigste Part. Wann hat man sich in etwas verliebt? Und umso jünger man ist, umso doller verliebt man sich ja oft und umso weniger kann man damit um, wenn sich dann Dinge, die einem so wichtig sind, verändern. Was natürlich auch total engstirnig ist. Aber ich glaube, das ist schon fair, das so festzustellen.
Denke auch.
Simon, Alter, ich habe extrem wieder viel gelernt über deine Karrieremoves. Schreibt mal bitte in die Kommentare, wie habt ihr eure Bands zusammengekriegt? Wie kriegt man im Jahr 2025 Bandmitglieder zusammen, wenn man vielleicht nicht in einer Szene ist oder sie links und rechts am Straßengraben wachsen wie Unkraut? Das würde mich tatsächlich interessieren, weil ich habe wirklich nicht die geringste Ahnung, Simon, wie man heute in Deutschland, Österreich, Schweiz Bands auf die Beine stellt, wenn man nicht zufällig 100 Kumpels hat, die auch alle Mucke machen.
Ja, fair question. Lasst es uns wissen.
Simon, danke für deine Zeit. Geile Folge. Ich wünsche dir was. Bis zum nächsten Mal. Haus rein.
Ciao.
They serve one master. That is destruction.